Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Leitmotiv. Heute ist die Folge 23, was in Nerdkreisen wahrscheinlich für Glücksgefühle sorgen wird. Ich habe heute eine Gästin hier, mit der ich vor, ich glaube, einem reichlichen Jahr schon mal gesprochen habe.
Ziemlich genau ein Jahr, glaube ich.
Heute ist nämlich Katharin Teich hier. Hallo.
Hallo.
Wir werden heute nicht Katharins Twitter-Nick nochmal erklären, der Whitey-Chan ist. Das könnt ihr nachhören in Folge 8. Und ich habe gerade erfahren, dass 8 eine chinesische Glückszahl ist. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei einem der Themen, über die wir heute reden wollen. Wir haben nämlich beim letzten Mal darüber gesprochen, dass du eine lange Reise vor dir hast. In meinen Begriffen eine lange Reise. Meine langen Reisen gehen vielleicht nach Potsdam. Weil du einen längeren Auslandsaufenthalt, ich spreche halt irgendwie komisch, Auflauf. Wir sitzen hier in der Küche. Wahrscheinlich hat sich das Wort Auflauf irgendwie gerade reingedrängt. Dass du einen längeren Aufenthalt im Ausland vor dir hast. Jetzt habe ich das gut im Shift. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, weil sich seitdem ja bei dir viel getan hat und ich glaube, du viele, viele spannende Eindrücke gesammelt hast. Aber ich stelle dich noch mal ganz kurz vor, für die, die jetzt den anderen Podcast noch nicht gehört haben. Du bist Studentin, immer noch. Du bist Journalistin, mehr als das letzte Mal, kann man eigentlich sagen. Also wir haben das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, dass du Journalistin bist. Du schreibst immer mehr. Du schreibst zum Beispiel seit dem letzten Mal auch im NZZ einen Blog.
Genau.
Der heißt Teehaus, ne?
Das Teehaus, ja.
Genau, das Teehaus, den kann ich auch wirklich sehr empfehlen, wo du sehr viel auch von deinen Eindrücken beschrieben hast, die du so in der asiatischen Welt gesammelt hast. Das ist sehr schön, weil das so manchmal so Alltagssachen auch einfach sind, an denen man aber so viel politische Sachen auch irgendwie wieder ablesen kann und so. Mhm. Und du, ich weiß noch, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass du eigentlich gerne einen Podcast machen möchtest. Und das hast du getan mit deinem Freund Nils zusammen,
genau.
Der auch, ich weiß gar nicht, ob ihr zusammen so lange in Asien wart.
Also ich war, wir waren ein halbes Jahr lang, also ein Semester lang zusammen an der gleichen Uni tatsächlich. Mhm. Und im zweiten Halbjahr ist er dann nach Taiwan gegangen und ich bin weiterhin in China gewesen.
Genau. Also ihr habt so ein bisschen eine lange Zeit verbracht, aber wart auch eben beide lange in Asien. Euer Podcast heißt Fernostwärts. Den kann ich auch wirklich sehr empfehlen, weil man unglaublich viel über Asien lernt. Also ich weiß, ich habe sehr viel über Dinge gelernt, von denen ich nicht wusste, dass ich sie überhaupt lernen kann. Also sehr viel, man lernt halt sehr viel über Politik und Geschichte aus einer Region, die man als Europäer vielleicht einfach so ein bisschen ausblendet. Ja? Also für uns hört ja spätestens an der europäischen Grenze meistens so ein bisschen das Interesse auf oder die Wahrnehmung und auch dessen, was die Zeitungen vielleicht transportieren. Und ich fand es sehr gut, wenn man euren Podcast hört, dass man sehr viel mehr versteht, was so in den Nachrichten so schnell abgehandelt wird. Also deswegen.
Ja, das war halt auch so ein bisschen die Idee, weil, also ich schreibe ja selber auch über so asiatische Themen, gerade chinesische Themen immer mal wieder, aber da fehlt einem halt auch der Platz, das so auszubreiten. Und das war wirklich die Idee, dass wir gesagt haben, wir widmen uns in jeder Folge einem Thema und gucken halt, was wir alles dazu sagen können und versuchen das irgendwie alles einmal so zusammenzufassen. Das heißt, man kann unseren Podcast, man muss den ja auch nicht irgendwie chronologisch hören, also man kann halt einfach schauen, worum geht's jetzt gerade und welches Thema interessiert mich. Mhm. Ein Kommentar, den ich immer gesehen habe zum Podcast, das habe ich als Lob empfunden. Da meinte jemand, jede Folge ersetzt sehr viel Wikipedia lesen.
Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, ersetzen ist sogar fast untertrieben, weil es ja deutlich mehr ist noch was ihr da an Informationen anliefert. So, ich hatte das Gefühl, ihr mischt einerseits wirklich sehr fundiertes Geschichtswissen mit nochmal so Straßenwissen. Ja, das ist sozusagen nochmal so und so sieht es jetzt gerade aus da. Das fand ich eigentlich ganz so ein lebhafter Lexikon-Eintrag. Also das kann ich wirklich nur sehr empfehlen.
Danke.
Wenn man vielleicht auch nicht Lust hat, noch den nächsten Technik-Podcast zu hören oder irgendwie so. Wobei ich gerade gehört habe, ihr redet viel nicht über Apple-Produkte.
Das wird halt alles nicht aufgenommen.
Okay, oder zumindest nicht ausgestrahlt. Wir können ja mal gucken, sozusagen, wie wir uns da langhangeln. Du kannst ja mal nochmal grob sagen, also du hast ja eben schon angedeutet, also wo hast du denn was studiert seit dem letzten Mal?
Ah, genau. Also ich war ja vorher in Frankreich. Also mein Bachelor ist ein französischer Bachelor. Und ich habe mein drittes Jahr, das letzte Jahr des Bachelors, komplett an der Tsinghua-Universität in Beijing oder Peking verbracht. Und da war ich auch für die zwei Semester und habe mich da relativ frei durch diverse Fakultäten durchstudiert, weil wir müssen quasi nur 8 Vorlesungen bestehen irgendwie und es ist egal, wo und was. Das heißt, da war ich relativ frei. Während der Zeit habe ich aber auch, ich habe extrem viel debattiert. Ich war sehr aktiv in der Debattierszene der Chinesischen. Das ist extrem spannend gewesen. Ich habe relativ viel geschrieben, eben wegen des Blogs. Und ich war relativ viel unterwegs. Also ich habe sehr viele spannende Dinge in China gesehen. Ich habe neue Orte innerhalb von Asien gesehen, aber auch sehr viele neue Dinge innerhalb von China gesehen und auch sehr viel gelernt.
Wie muss man sich denn da sprachlich durchschlagen? Also mit welchen Sprachen musstest du im Uni-Alltag da leben?
Das kann man sich im Endeffekt komplett aussuchen. Also wenn man möchte, kann man diverse Vorlesungen einfach komplett auf Englisch belegen. Das habe ich auch, also die Sachen, die ich an der Jura-Fakultät gemacht habe, waren alle auf Englisch, weil ich mir das auf Chinesisch nicht zutraue. Ich habe dann aber auch jedes Semester mindestens eine Vorlesung auf Chinesisch belegt. Also ich habe Literatur auf Chinesisch gehabt, westliche Literatur witzigerweise. Und ich habe eine Vorlesung zu Politikwissenschaften auf Chinesisch belegt als Gasthörerin und ich hatte dann im zweiten Semester noch Einführung in internationale Beziehungen auch auf Chinesisch.
Genau, das muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen. Was studierst du genau? Ich glaube, es ist gar nicht so einfach zum Reisen.
Das weiß man nicht so genau. Ja. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Es ist die französische Uni, in der ich bin, ist dafür bekannt, dass sie einen Bachelor hat, der einen relativ großen Rundumschlag bietet, was Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften angeht. Das heißt, man macht so ein bisschen, es geht so ein bisschen in Richtung so ein geisteswissenschaftliches Studium Generale. Also man macht Wirtschaftswissenschaft, aber halt auch Völkerrecht und Politikwissenschaft, so ein bisschen die Theorie. Und ich mache das eben mit einem Schwerpunkt auf Asien, Europa. Also so ein bisschen vergleichend, aber eben auch, wie sich die beiden Regionen gegenseitig beeinflusst haben und beeinflussen. Und deswegen sage ich immer europäisch-asiatische Beziehungen. Das fasst es relativ gut zusammen.
Also ich finde dann immer ganz gut, um zu erklären, wofür ein Studium da ist. Glaube ich, kann man immer gut dran ablesen, was die Leute später machen, die das studiert haben. Für mich klingt das so, ich rate jetzt mal, dass die Leute gehen in die Wirtschaft, werden Diplomaten oder Journalisten. Ist das gut geraten, oder?
Sie werden vor allem auch, das hängt sehr vom Master ab, würde ich sagen. Also, aber ja, also zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir studiert Urban Design, also Urban Planning, also Stadtplanung. Mhm. Auch mit dem Ganzen jetzt als Hintergrund, das macht er dann im Master. Also es hängt sehr davon ab, was man im Master macht. Das Ganze gibt dir halt eine relativ breite Grundlage, also in meinem Fall zu Asien. Du kennst dich damit Asien relativ gut aus, aber darauf aufbauen kannst du halt alles machen, was dich interessiert. Also es werden sehr viele Leute tendenziell in der Politik landen, gar nicht mal unbedingt als Diplomaten. Es werden auch sehr viele Leute in der Wirtschaft landen, das stimmt. Journalisten ist eher eine kleine Gruppe. Mhm. Aber gibt es auch definitiv, ja.
Du hast eben gesagt, dass du in der Debattierszene warst. Was ist denn die Debattierszene?
Es gibt Debattieren, gibt es als Sport quasi. Also das ist kompetitiv. Du gehst auf Wettkämpfe und trittst gegen andere Leute an. Der Stil, den ich in erster Linie mache, ist British Parliamentary, also BP. Das ist basierend auf dem britischen Parlament. Da hast du 4 Teams, A2 Leute. 2 auf jeder Seite und die debattieren ein Thema. Jeder hat 7 Minuten Zeit für seine Rede. Also es ist immer abwechselnd von einer Seite. Also für, dagegen, dafür, dagegen, dafür, dagegen. Und du hast nur 15 Minuten Zeit, um dich darauf vorzubereiten. Das heißt, du kriegst dein Thema und 15 Minuten später geht die Debatte los. Und die Themen können alles Mögliche sein, da es halt so ein bisschen so ein parlamentarisches Setting ist, wird sehr viel über Politik geredet. Also man geht halt davon aus, die eine Seite ist die Regierung, die andere Seite ist die Opposition. Du kannst zum Beispiel sagen, was relativ oft vorkam, war sowas wie This House believes that Western liberal democracies should not prevent people from joining the Islamic State. Also dann hast du halt 4 Leute, die dafür debattieren und 4 Leute, die dagegen debattieren. Das ist dann eine Wertedebatte, wo du sagst, was bedeutet es, eine Demokratie zu sein? Was macht diese Demokratie aus? Und was können wir tun innerhalb dieser Demokratie, was nicht? Es gibt auch andere Sachen, die da sind dann eher so Policy, also ein bisschen konkreter. Zum Beispiel, this house would give extra money to families who receive financial aid from the government if their children perform well in school. Also das ist dann mehr so ein Policy-Ding. Da muss man dann darüber reden, nicht was ist prinzipiell richtig, sondern was wird das für reelle Folgen haben. Das, also wenn Familien, die halt zum Beispiel Hartz IV kriegen, wenn man sagt, die kriegen mehr Geld, wenn die Kinder in der Schule gute Noten kriegen. Dann was sind die reellen Folgen, warum sollte man das machen, warum sollte man das nicht machen. Da können natürlich dann auch Prinzipienargumente drin vorkommen. Das heißt, es ist ein unheimlich breites Spektrum an Themen. Ja. Es gibt auch, in Asien wird unheimlich viel Feminismus debattiert. Das heißt, man hat so Sachen wie, neulich in einem Turnier gab es This House as a feminist would vote for Hillary Clinton oder This House as a feminist welcomes the Caitlyn Jenner, die Transfrau, die auf dem Vogue-Cover drauf war, die hat irgendeinen Courage Award gekriegt. Und dann ist eine Motion gewesen, dass man sagt, das hätte, als die feministische Bewegung sollte sagen, dass das gut ist oder nicht. Also, dass man eben solche Sachen aus der Sicht von bestimmten Bewegungen solche Sachen debattiert. Das heißt, das Spektrum an Themen ist unheimlich breit. Das passiert alles auf Englisch.
Und du kannst dir nicht aussuchen, welche Positionen du beziehst vorher. Okay.
Nicht.
Das heißt, das ist spannend. Das heißt, du lernst einfach, dich in eine bestimmte Rolle zu begeben und aus der Rolle heraus zu argumentieren.
Genau. Und es ist halt auch, es geht nicht nur um den Perspektivenwechsel, sondern was mir auch sehr gut daran gefällt, ist eben die Zeitbegrenzung. Das heißt, du musst eine sehr kohärente Position entwickeln innerhalb von 15 Minuten und die dann verteidigen. Das ist als Herausforderung ziemlich cool. Und was spannend ist halt, dass es oft um Themen geht, bei denen man halt nicht glaubt, dass man da nicht mehr drüber reden kann. Also, dass eben die Debattierszene dadurch, dass sie, ich glaube, teils auch, weil es auf Englisch stattfindet, sehr offen über diese ganzen Dinge redet. Und die Leute, die ich in der Debattierszene kennengelernt habe und auch mit denen ich mittlerweile befreundet bin, das sind vermutlich die gehören zu den klügsten Menschen, die ich jemals getroffen habe irgendwie in China. Die Leute sind unheimlich offen, unheimlich intelligent. Die beschäftigen sich halt auch Tag ein, Tag aus mit diesen Themen. Das sind Debatten, die könnte man mit den meisten Deutschen nicht haben. Mhm. Also im Sinne von, man hat irgendwie immer, ich weiß nicht, mir begegnet das im Westen immer so öfters, dass die Leute glauben, die Chinesen sind irgendwie alle so ein bisschen dumm und merken nicht, was mit ihnen passiert. Oder sie sind Dissidenten. Und die Debattierszene, das ist so, die Leute wissen genau, was passiert. Und die können auch auf einem unheimlich hohen Niveau über diese ganzen Sachen reden. Aber die Konsequenzen, die man für sich daraus zieht, sind halt nicht unbedingt immer die man im Westen und so erwarten würde.
Hast du das schon vor deinem China-Aufenthalt gemacht? Oder?
Ja.
Und wie läuft so ein Wettbewerb? Also jetzt genau, also ich habe das verstanden, es gibt Teams, denen werden Themen zugeteilt. Mhm. Dann wird diskutiert, nachdem man 15 Minuten Zeit hatte. Beziehungsweise nein, jeder hat Zeit, in 7 Minuten Statements sozusagen abzugeben.
Genau.
Und gibt es dann noch so eine Art Schlagabtausch oder trägt man nur vor?
Du musst in deiner Rede auch auf das reagieren, was die anderen gesagt haben. Also niemand schreibt seine Rede vor, das ist im Endeffekt freies Sprechen. Und du musst quasi die Argumente der Leute vor dir auch widerlegen in deiner eigenen Rede. Das heißt, wenn du 7 Minuten hast, redest du vielleicht 2 bis 3 Minuten, widerlegst du die anderen Sachen und dann musst du deinen eigenen Case quasi aufbauen. Und du musst auch, weil es halt 2er-Teams sind, ist es nicht nur deine Rede, sondern du musst mit deinem Partner zusammen quasi eine kohärente Position vertreten. Und das ist halt das Spannende. Es gibt auch Debattierformate, in denen du auf jeder Seite nur ein Team hast. In dem britischen Stil musst du dich quasi nicht nur von dem Team auf der anderen Seite abgrenzen, sondern auch von dem anderen Team auf deiner eigenen Seite. Also weil es ja 2 Teams auf jeder Seite gibt. Das wird jetzt aber alles sehr technisch. Ich finde das unheimlich spannend, aber es ist sehr nerdig.
Ja, ich finde das schon interessant. Und wer entscheidet denn, wer gewonnen hat?
Es gibt ein Panel, also eine Jury, die idealerweise aus 3 Leuten besteht in Vorrunden. Einem Chair, also einem Vorsitzenden quasi, der auch die Debatte so ein bisschen leitet und sagt, wer jetzt gerade als nächstes spricht. Und dann gibt es noch 2 Panelists, die daneben sitzen. Und die diskutieren dann am Ende auch. Das finde ich halt sehr spannend. Ich habe sehr viel juriert jetzt in dem Jahr in China. Und das Jurieren an sich selber ist halt auch nochmal quasi eine Debatte. Weil es ist, der britische Stil, das basiert nicht auf irgendeinem Punktesystem oder so. Das heißt, die Jurymitglieder diskutieren dann am Ende auch untereinander und diskutieren dann anhand verschiedener Kriterien, welches Team jetzt gewonnen haben sollte und welches Team 2., 3., 4. ist.
Was gibt es denn noch für Debattierstile?
Boah,
Du musst jetzt nicht alle aufnehmen, nur dass man noch so eine Idee bekommt, wie es auch laufen kann.
Die Amerikaner haben ein paar relativ krasse, zum Beispiel MBPs, das ist halt so, was ich mache, du weißt nicht vorher, was du diskutierst und debattierst. Und zum Beispiel, ich habe ein Turnier gehabt in China, da hatten wir 7 Vorrunden und dann noch 4 Outrounds, also Finalrunden. Das heißt, du hast 11 Runden und jede Runde hat ein anderes Thema. Es gibt in Amerika Stile, bei denen das ganze Semester lang das gleiche Thema diskutiert wird. Das heißt, du musst dich wirklich vorbereiten, die Leute machen unheimlich viel Research und haben Kästen voller Material und müssen halt auch Quellen zitieren und sowas. Das ist eine ganz andere Art von Debattieren als eine wirklich vorbereitete Art. Dann gibt es zum Beispiel in Asien mehrere 3-gegen-3-Stile. Das heißt, du hast auf jeder Seite nur ein Team. Das Team besteht aber aus 3 Leuten jeweils. Und dann gibt es nicht nur die einzelnen Reden, sondern am Ende noch eine Antwortrede, wo du quasi die Debatte nochmal zusammenfasst. Und es gibt auch Unterschiede darin, zum Beispiel im britischen Stil darfst du quasi in der Rede anderer Personen deine Hand heben und eine Frage stellen oder einen Punkt anbringen. Es gibt Stile, in denen es das nicht erlaubt. Also es ist quasi was, womit man andere Leute aus dem Konzept bringen kann, indem man aber auch Sachen klarifizieren kann irgendwie. Ja. Das ist auch etwas, was bei manchen geht, bei manchen nicht.
Was bringt dir das, das zu machen? Also ich hab eine Ahnung davon, man kann besser debattieren, ja, aber das klingt so ein bisschen profan. Also ja. Kannst du es konkreter sagen, worin dir das hilft?
Ich finde es intellektuell unheimlich stimulierend tatsächlich. Also es ist unheimlich spannend, weil man sehr viele Denkanstöße bekommt. Und man muss sich, wenn man sich auf die Turniere vorbereitet, weil du halt nicht weißt, was drankommt, musst du dich in eine unheimlich breite Masse an Themen einlesen. Also du musst dich halt wirklich mit echt vielen Sachen auskennen. Wenn ich mir jetzt so Nachrichten momentan angucke, dann würde in einem europäischen Turnier garantiert über Griechenland geredet werden. Du wirst aber auch wissen müssen, was im Jemen los ist. Du musst den Nahen Osten ansatzweise verstehen, was halt an sich schon mal ziemlich krass ist. In China, also es kann gut sein, dass man über die chinesische Börse reden würde. Also es kann alles drankommen wirklich. Das heißt, du musst dich auf so diese ganzen Themen wie vorbereiten und über viele von diesen Themen redest du dann halt auch. Das heißt, ich persönlich nehme daraus viel mit, einfach inhaltlich und von den Denkanstößen her wirklich. Mhm. Und ich finde es eben auch spannend, dieses im Sinne von, dass man sich, weil man sich in andere Positionen hineinversetzen muss, finde ich es teils einfacher. Also ich bin jemand, der, glaube ich, sehr viel, wenn ich selber persönlich mit Leuten rede, diskutiere ich sehr viel prinzipiell. Also es gibt relativ viele Dinge, von denen ich sage, alles, was quasi darunter ist, das ist in der Gesellschaft nicht akzeptabel. Also das finde ich für mich falsch. Also sehr viel auf Werten basierend. Im Debattieren gibt es eine Tendenz, relativ utilitaristisch zu debattieren in vielen Fällen. Je nachdem, was so ein bisschen gerade die Debatte ist. Und es hilft mir quasi, diesen Gesichtspunkt auch in Erwägung ziehen zu können. Also das heißt nicht, dass ich das unterschreibe selber. Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich mit jemandem rede, der ein anderes Wertesystem hat als ich, dann kann ich mich da viel einfacher hineinversetzen und kann dann auch innerhalb dieses Wertesystems meine eigenen Punkte besser verteidigen. Mhm. Klingt jetzt sehr abstrakt.
Nee, das erinnert mich an einen Blogpost, den MS-Pro letztens geschrieben hat über Empathie. Ich glaube, dass er wahrscheinlich, glaube ich, eher das meint, weil ich fand den Begriff Empathie nicht so gut gewählt. Der ist vielleicht richtig, aber ich fand, der ist zu aufgeladen dafür. Und ich glaube, ich kann das eher jetzt an deinem Beispiel sozusagen nachvollziehen. Also dieser Rollenwechsel argumentativ. Mich erinnert das lustigerweise, weil du hast das jetzt ja sehr, sehr genau beschrieben, mich erinnert das lustigerweise an Rap-Battles. Ich habe eine Weile lang immer Rap-Battles auf YouTube geguckt, eigentlich weil ich einfach Sprache toll finde und musste sie irgendwann wieder ausmachen, weil man kann nicht Feminist sein und Rap-Battles gucken, das ist einfach leider nicht möglich.
Es kommt auf die Rap-Musik an.
Bei Battles geht es die ganze Zeit um hier lutsch mich hier und lutsch mich da und ich pop deine Alte. Also wirklich, das ist wirklich ich habe keinen Rap-Battle gefunden, in dem nicht es irgendwie darum ging, dass Frauen irgendwie erniedrigt werden als Sexobjekt. Das ist wirklich schade und es gibt auch kaum, ich habe, glaube ich, nur einen einzigen Mal gefunden, wo überhaupt eine Frau auf der Bühne stand. Es stehen eigentlich immer nur Männer auf der Bühne, die immer gegenseitig die Freundinnen und Mütter thematisieren. Das ist so, macht so, glaube ich, 50% des Rap-Battles. Also das macht es auch ein bisschen langweilig. Sprachlich ist es teilweise aber beeindruckend, was die eben aus dem Stegreif da irgendwie abliefern. Und vor allen Dingen ist das strukturell sehr ähnlich. Also da gibt es dann halt das Format, jeder hat 3 Minuten, es gibt 3 Runden, der erste fängt an, der kann halt erstmal loslegen, der zweite muss aber dann auf den Vorredner eingehen und so. Mhm. Und die debattieren ja sozusagen auch. Nur was die halt debattieren ist, du bist scheiße und ich bin gut.
Ja.
So. Nee, aber es ist jetzt erzählt, dann sagte ich so, Moment mal, das hatte ich doch letztens auf YouTube. Da muss es sich halt immer nur noch reimen. Das wäre dann für euch nur noch die Verkomplikation, wenn ihr noch in Reimen sprechen
müsstet. Ja, da möchte ich die Rap-Battles aber beim nächsten Mal bitte über demokratische Werte sehen.
Das wäre doch meine Vorschläge. Oder vielleicht über Feminismus oder so.
Naja, aber zum Beispiel, es gibt ja, also ich weiß nicht, kennst du Suki?
Nee.
Das ist eine Rapperin und die rappt vor allem über feministische Themen.
Eine Deutsche, ja.
Ja. Also die macht das extrem gut und ich finde, sie hat halt sehr, sie hat unheimlich viel Content in den ganzen Sachen und es gibt kaum, du hast quasi kein Lied, wo sie irgendwie nur so vor sich hin Worte sagt, sondern das sagt halt immer auch irgendetwas aus und sie ist auch unheimlich selbstreflektierend und macht dann halt immer rückblickend so Sachen, wo sie dann sagt, ich habe dafür Kritik bekommen, das hätte ich vielleicht anders machen sollen und das war vielleicht nicht ganz so klug, dazu stehe ich aber noch total, da stehe ich noch dahinter. Anderes bei anderen Sachen frage ich mich, wie konnte ich das damals glauben, dass das okay ist? Ich kann das nicht irgendwie wiedergeben oder sowas, die macht, das ist unheimlich gut, ich kann nur sagen, dass man sich das anhören sollte.
Als würde sie bloggen sozusagen, so inhaltlich, ja,
sich ja, so weiterentwickeln. Genau, aber sie ist halt wirklich, also und sie macht das halt musikalisch und sie ist unheimlich gut, also die Musik höre ich extrem gerne. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall, kann ich empfehlen, also das ist Rap, den man auch als Feminist sehr gut hören kann.
Ich werde mal reinhören. Dann können wir zu deinem, gehen wir wieder zurück. Also erstmal vielen Dank, dass mit dem Debattieren, also ich wusste, dass es Debattierclubs gibt. Ich wusste nicht, dass es so durchstrukturiert ist und so verschiedene Stile gibt. Ich dachte dann, dass da mal einer auf einen trifft und die müssen irgendwie irgendwie das diskutieren. Und ich
glaube, gibt es auch.
Bestimmt, ja, aber es war so meine Annahme, dass das alles so ist irgendwie. Nicht, dass es so verschiedene Schulen sozusagen auch der Debattierclubs gibt.
Tatsächlich ist halt, also Debattieren gibt es auch in Deutschland und es gibt auch ein paar sehr, sehr gute Teams in Deutschland. Was ich halt spannend finde am Debattieren, gerade in China, ist einfach, dass der politische Kontext ein ganz anderer ist und man halt über Themen, weil man halt immer glaubt, die Redefreiheit ist so stark eingeschränkt und man halt am Debattieren so ein bisschen merkt, wo die Nischen sind und dass es sie halt gibt und was, wie weit es halt geht und wo man aufhören muss.
Was heißt Nischen und Meinungsfreiheit? Das heißt, das darf man noch sagen oder das sagt man in einem geschlossenen Raum?
Das sagt man in bestimmten Kontexten. Mhm. Also der Vorteil in Debattieren ist eben, dass es in China oft als Englischaktivität beworben wird. Also die ganz viele Leute, die mitmachen, studieren halt Englisch und studieren nicht Politikwissenschaften oder so. Das heißt, das wird als Fremdsprachenaktivität gesehen und nicht als politische Aktivität, die es ja zu einem Großteil tatsächlich ist. Das heißt, dadurch hat man einfach schon mal deutlich mehr Freiheit. Und man hat deutlich mehr Freiheit dadurch, dass es in einer Sprache stattfindet, die viele in China trotz allem immer noch nicht sprechen. Also ein Prof von mir meinte mal, halb scherzhaft, halb ernsthaft, dass wir keine kritischen Fragen stellen sollten auf Chinesisch, sondern alles auf Englisch machen sollten. Weil also in jedem Klassenraum hängt eine Kamera, also jede Vorlesung, jede Lehrveranstaltung wird quasi überwacht. Aber er meinte, ja, die Leute können eh kein Englisch, von daher auf Englisch könnt ihr sagen, was ihr wollt.
Wenn in jedem Saal eine Kamera hängt, wen filmt die? Alle oder?
Im Zweifel alle, ja.
Ja. Und wie fühlt sich das an?
Man merkt es nicht mehr.
Also das heißt,
du merkst es gar nicht.
Du nimmst es erstmal wahr, wenn
du weißt, dass es da ist, aber man fühlt sich auch tatsächlich sicherer dadurch, dass man Englisch spricht. Mhm. Und das Ding ist, für uns als Ausländer ist der Vorteil halt natürlich auch, dass man nicht in diesem System drin steckt. Also es hängt halt wirklich davon ab, was man für Aspirationen irgendwie hat, also was man für Pläne hat, weil ein Bekannter von mir hat an einer Uni unterrichtet, von der quasi, also alle Studenten, die da sind, werden wahrscheinlich mal Diplomaten oder werden in den Regierungsdienst gehen. Und jeder Chinese, das hat so ein bisschen was von 1984, aber also jeder Chinese hat quasi eine Akte. Und in solche Akten kommen dann Vermerke rein, wenn halt über irgendwelche kritischen Dinge geredet. Das heißt, selbst wenn dein Lehrer über irgendwas redet, was vielleicht nicht ganz, also was politisch sehr sensibel ist, dann kann es sein, dass du ein Vermerk in deine Akte bekommst und irgendwann in deiner bürokratischen Karriere dir gesagt wird, nee, hier kommst du jetzt nicht weiter, weil hier ist irgendwie so ein roter Strich in deiner Akte und da ist nicht. Also
weil du sozusagen kritisch vorbelastet bist.
Genau.
Es geht nicht nur um eigene Vergehen, sondern um dein Umfeld, in dem du aufgewachsen bist.
Ja. Und das ist halt, also das ist unterschiedlich stark und an der Tsinghua, wo ich war und auch in dem Umfeld, wo ich so war, gab es da relativ wenig so Concern. Also die Leute machten sich da nicht so viele Sorgen drüber. Aber eben dieser Bekannte von mir, der hat an dieser anderen Uni unterrichtet hat, der hat auch gesagt, dass es bei denen sehr real war, dass man da wirklich so aufpassen musste. Dass ihm das auch bewusst war und dass er da halt deswegen sehr vorsichtig gewesen ist oft. Und er auch sagte, dass seine Kommunikation auch überwacht wurde aus seinem Wohnheim, weil da auch zum Beispiel Skype-Gespräche einfach mal abgebrochen wurden und so.
Okay, so kontextabhängig sozusagen.
Ja, genau.
Naja, Was wäre denn jetzt ein Inhalt, den du nicht auf Chinesisch in der Universität diskutieren würdest?
Demokratisierung. Demokratie.
Du hattest aber gesagt, dass du eine Vorlesung zum Thema.
Das war auf Englisch.
Genau. Das ist wirklich spannend, finde ich, diese sprachliche Unterscheidung. Das heißt, du hast eine Vorlesung zum Thema Demokratisierung besucht in China, würdest aber nicht auf Chinesisch in der Universität über dieses Thema reden.
Wenn ich Professor wäre an der Uni, würde ich nicht darüber reden.
Ja.
Also man muss auch sehen, dass in China gibt es momentan so einen Trend, dass die Daumenschrauben quasi wieder anzuziehen, also auch die akademische Freiheit, die Pressefreiheit, die Freiheit im Internet wieder einzuschränken. Man glaubt im Westen immer, dass das alles sehr unfrei ist, aber es gibt da Abstufungen. Es gab eine Zeit, in der sehr, sehr frei geblockt wurde und auch sehr, sehr frei die Regierung kritisiert wurde. Und gerade die ganzen Elite-Unis hatten auch eine sehr, sehr freie akademische Atmosphäre. Und das schränkt die Regierung jetzt wieder ein in letzter Zeit. Also es gab eine Kampagne gegen westliche Werte in den akademischen Institutionen und so, damit die Kinder nicht verdorben werden. Und ein westlicher Wert ist zum Beispiel ist Demokratie. Das heißt, das ist etwas, wo die Regierung klar sagt, da sollt ihr eigentlich nicht drüber reden. Und dementsprechend muss man halt auch als Professor dann halt vorsichtig sein, was man da tut und was man nicht tut.
Kannst du mir mal aus einer chinesischen, also sozusagen so debattierclubmäßig, aus einer chinesischen Perspektive erklären, was schlecht an Demokratie ist?
Ist einfach. Mhm. China ist so groß. Guck dir mal Indien an. Da sind so viele Menschen. Wenn die alle wählen, das kann nichts werden. Mhm. Wenn wir vernünftiges Wirtschaftswachstum haben wollen, dann müssen wir das zentral gesteuert haben. Wir müssen Leute haben, die wissen, was sie tun. Wenn alle Leute sich einmischen würden, hätten die keine Ahnung, wovon sie reden. Die haben den Bildungsstandard nicht, außer sind alle Menschen eigennützig. Das heißt, sie werden nicht für etwas abstimmen, was das Beste für alle ist. In Indien sehen wir das, die kriegen das mit dem Wirtschaftswachstum nicht hin, weil sie so viele Menschen haben und das ist alles so chaotisch und dreckig. Das funktioniert alles nicht. China wäre genauso, wenn wir auch eine Demokratie hätten. Wir haben viel zu viele Menschen, das ist nicht umsetzbar. Die westlichen Länder, die das alle sagen, verstehen China nicht, weil sie nicht verstehen, wie groß China ist, wie unterschiedlich die ganzen Menschen innerhalb von China sind. Und sie würden auch in einem großen Land wie China diese Demokratie nicht umsetzen können.
Das ist jetzt eine Position, die man nicht so einfach vom Tisch weisen kann, oder? Also dann können wir mal debattierclubmäßig die andere Seite. Was wäre denn die Gegenargumentation?
Ich sehe das Problem ja auch. Also tatsächlich ist es ja auch in Indien nicht von der Hand zu weisen, dass es ein Problem ist. Ich denke, es ist so ein bisschen die Frage, was willst du? Also was priorisierst du? Weil in China jetzt seit den späten 70ern Wirtschaftswachstum priorisiert wird und dann halt dieses so, wir geben euch Wirtschaftswachstum und ihr seid politisch ruhig. Aber die Leute merken das halt auch so ein bisschen mittlerweile, dass so ein Material, also China ist eines der materialistischsten und konsumgeilsten Länder, das ich jemals gesehen habe, glaube ich. Also in Teilen, nicht überall, aber in Teilen. Und es ist halt auch nicht schön für eine Gesellschaft, wenn die Leute irgendwie vor allem auf materielle Güter aus sind, wenn die Leute versuchen vor allem, also wenn alle Werte, die dir vermittelt werden, irgendwas mit Materialismus zu tun haben. Und das merken die Chinesen auch. Also es ist ein bisschen, sie sagen, also die Chinesen werden zunehmend kritisch, was ihre eigenen Gesellschaften gesagt haben, wir sind alle egoistisch, wir wollen nur Geld haben, wir kümmern uns um Sachen, die nicht wirklich wichtig sind. Das heißt, das ist quasi wirtschaftlich, also wirtschaftliches Wachstum ist vielleicht wichtig und materieller Wohlstand ist irgendwie relevant. Aber wenn man an dem Punkt dann ist, wo es den Leuten einigermaßen gut geht, merken sie auch, dass es eben so ein spirituelles Loch quasi gibt. Also, dass man schon als Land gewisse Werte braucht, an die man halt glauben kann. Der Staat versucht diesen Wert jetzt, also versucht jetzt halt den Nationalismus wieder so ein bisschen hoch zu pushen. Also, der chinesische Staat ist momentan sehr nationalistisch. Aber das funktioniert nicht so wirklich. Also, das ist zwar ein Wert, aber das ist eine, der ist ja relativ, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist einfacher, sich hinter etwas zu stellen wie, keine Ahnung, Kommunismus, alle Menschen sind gleich oder sowas, irgendwie so, als zu sagen, mein Land ist geil. Also das ist, weil das ist etwas, was ein bisschen höher ist. Und es gibt sehr viel grundsätzlichere Dinge, wo in China viele Leute sich mittlerweile die Frage stellen, wofür stehe ich eigentlich und woran glaube ich? Und ich denke, das ist schon etwas, das ist eine Frage, auf die man irgendwie eine Antwort braucht. Und ich glaube, wenn man diese Fragestellung komplett zur Seite drängt, wenn man sagt, nee, diese Fragen habt ihr euch nicht zu stellen, weil ihr dann Fragen über unsere Regierung stellen würdet, dann schafft man eben so ein Loch. Und das muss irgendwann gefüllt werden. Also die Leute fragen sich dann, was sind denn die Antworten auf diese Fragen?
Mhm. Also ich, um es jetzt für mich zusammenzufassen, ich verstehe das so, dass die Position, dass China wirklich doll groß ist, ist erstmal natürlich nicht verkehrt. Ja. Also sozusagen dass ein Land, dass Länder, die drastisch kleiner sind, und auch Amerika ist ja bevölkerungsmäßig drastisch kleiner, einem drastisch größeren Land zu sagen, ihr müsst unseren Stil leben, funktioniert so nicht, wenn man halt diese Größe nicht berücksichtigt. Mhm. Was aber eben auch nicht erstmal so kritiklos hinzunehmen ist, ist zu sagen, dass Wirtschaft und Konsum das einzige Ziel ist, das man irgendwie ansteuert.
Ja, und was halt auch spannend ist, ich merke das halt, das finde ich sehr spannend, wenn man Anfänger debattieren sieht in China, dann merkt man sehr, was sie für festgefahrene Denkmuster haben. Und wenn man ihnen quasi sagt, Demokratie, Pressefreiheit, dann ist alles, was sie sagen, ist so ein slippery slope Argument. Also da sind sie von Zensur abschaffen ganz schnell bei Anarchie. Also das heißt, sicher wäre es nicht einfach, sowas umzusetzen in China, weil das Land sehr groß ist. Andererseits ist die chinesische Regierung echt verdammt gut darin, mit großen Menschenmassen umzugehen und kriegt solche Sachen relativ gut organisiert. Das heißt, das wäre sicher möglich, das umzusetzen. Und die Folgen, von denen man halt dann immer spricht, so von wegen, dann wäre alles chaotisch und die Leute würden es gar nicht hinkriegen. Das ist halt immer ein bisschen übertrieben. Also beide Seiten übertreiben es halt mal so ein bisschen. Das ist nicht ganz realistisch.
Ich muss jetzt mal so als vor allen Dingen asiapolitisch völlig unbelegter Mensch fragen, gibt es denn auch so einfach überlegen, wir zu sagen, wenn unser Land so groß ist, dann müssen wir es einfach in drei Teile teilen? Also das wäre jetzt so, sie lacht und spuckt ihren Kuchen aus, den sie gerade isst.
Nein, natürlich kannst du das nicht sagen. Okay. China ist, also spannende Anekdote. China, also wenn in China über die Geschichte des Landes geredet wird, die haben ja verschiedene Dynastien gehabt. Eine Dynastie wird im Geschichtsunterricht daran gemessen, wie groß sie war. Ja, so size matters. Und eine Dynastie, die so groß war wie das aktuelle China oder größer, ist gut. Alles, was kleiner ist, reden wir nicht drüber. Egal, wie fortschrittlich das war, von der Literatur her, von der Wissenschaft her. Also es wird schon so ein bisschen erwähnt, aber es wird nicht so. Also die Regierung ist mittlerweile sehr auf dieses ganze Territorialding fixiert. Also China ist China, das hat niemand aufzuteilen. Separatismus ist böse. Separatismus wird mit Terrorismus gleichgesetzt in China. Also das habe ich selber auch in der Uni gesagt bekommen quasi. Also ich habe gelernt, wenn man über Separatismus lernt, dann wird direkt Terrorismus gesagt. Wenn man über Terrorismus redet, geht es sofort um Separatismus. Das ist so. Es gehört zusammen. Gerade weil es ja Regionen in China gibt, die ganz gerne nicht mehr zu China gehören würden. Also einmal Tibet und einmal Xinjiang oder auch East Turkestan. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Name da ist. Aber das heißt, das Land, das hat man nicht aufzuspalten. Das gehört zusammen. Das ist eine Einheit. Wir haben eine 5000 Jahre lange Geschichte. Mhm. Also das ist so eins dieser Dinge, das sollte man nicht drüber reden.
Okay, gut. Jetzt habe ich wahrscheinlich mein chinesisches Einreisevisum, das ich irgendwann mal beantragen wollte, gerade verspielt, wenn dieser Podcast gehört wird. Ich wollte es auch nur mal theoretisch nachgefragt haben, so debattierclubmäßig in Deutsch, ja?
Ich finde die Idee auch gar nicht schlecht. Als ich zusammen mit Freunden ein Seminar vorbereitet habe, haben wir überlegt, welche Frage können wir den Kindern stellen, um alles, was sie glauben, auf den Kopf zu stellen. Wir haben überlegt, dass wir sagen sollten, China würde es besser gehen, wenn es in unterschiedlich große Länder eingeteilt würde. Mhm. Weil es definitiv, man kann das Argument ja dafür bringen. Und ich glaube, das Problem ist nicht mal, dass es halt diesen Fokus darauf gibt, dass das Land so sein sollte, wie es ist, sondern dass es halt diese Denkverbote gibt. Also das ist unheimlich, deswegen hatten wir halt über dieses Thema nachgedacht, weil ich glaube, es wird den Leuten unheimlich schwer, halt darüber hinaus zu denken, also die andere Seite zumindest überhaupt theoretisch zu beleuchten. Weil, was mir beim Debattieren aufgefallen ist, ist, dass die ganzen Anfänger, die haben so ein Ding im Kopf, wo sie denken, es gibt auf jede Frage eine richtige Antwort. Das ist das, was dir das gesamte Bildungssystem von Anfang an sagt. Der Staat sagt dir, was der Staat halt sagt, ist richtig. Was die Lehrer dir sagen, ist richtig. Was deine Eltern dir sagen, ist richtig. Es gibt keine Grauzonen. Es gibt halt schwarz und weiß, es gibt richtig und falsch. Das heißt, du hast eine Debatte, wo die Leute dich fragen, was ist denn das Richtige? Was ist die richtige Antwort? Was ist das richtige Argument? Und es braucht halt eine ganze Weile und es schaffen bei weitem nicht alle, diesen Schritt zu gehen, wo sie lernen, es gibt ganz viele verschiedene mögliche Antworten. Es kommt halt darauf an, wie du diese Antwort darstellst, welche letztendlich richtig ist. Und ich habe Leute, die haben mir gesagt, ich kann dieses Thema nicht debattieren, das würde in China niemals passieren. Also es ist wirklich, da müssen die dann halt immer irgendwie rauskommen aus dieser Denkweise.
Du hast vorhin auch so eine Bemerkung gemacht, dass du gesagt hast, dass so, ich sage jetzt mal so, so die westeuropäische Perspektive auf China ist, dass die Chinesen entweder Dissidenten oder ein bisschen blöd sind. Ich weiß sehr, sehr gut, was du damit meinst. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube, das Bild wird auch sehr viel über Fernsehbilder transportiert und so. Und hast du gesagt, dass die aber eigentlich oft schon sehr genau wissen, was da passiert, dann aber ihre Schlüsse draus ziehen. Was sind denn dann ihre Schlüsse?
Naja, für die meisten, also die, gerade die Leute, die ich halt kenne, die dann halt selber unheimlich aware sind irgendwie, die halt genau wissen, was da vor sich geht, das ist unterschiedlich. Manche sagen, ich will raus aus dem Land, ich kann hier so nicht arbeiten. Andere sagen ganz pragmatisch, ich brauche einen Job, der gut bezahlt wird, ich werde für ein Staatsfernsehen arbeiten, weil ich Journalismus studiere, ich kann das mit meinen eigenen Werten nicht vereinbaren, aber ich muss meine Eltern unterstützen. Ich habe keine Wahl, ich brauche die finanzielle Stabilität. Andere Leute, die es sich leisten können, sagen, ich habe jetzt Jura studiert, aber mit dem chinesischen Rechtssystem kann ich mit meinen eigenen Werten nicht vereinbaren. Ich mache was ganz anderes. Also die versuchen halt irgendwie, jeder versucht halt für sich so eine Lösung zu finden. Die Leute sind aber oft eben auch dadurch eingeschränkt, wo sie zum Beispiel herkommen und was für Anforderungen eben auch ihre Familien an sie haben.
Spielt das eine große Rolle für seine Familie sorgen müssen?
Ja, riesig, ja. Es hängt halt auch damit zusammen, dass viele Kinder, also die chinesische Ein-Kind-Politik ist bei weitem nicht so umfassend gewesen, wie es immer hieß. Also die war schon lange gelockert für zum Beispiel Mitglieder von ethnischen Minderheiten oder Leuten, die auf dem Land lebten. Aber gerade die Kinder, die halt Einzelkinder sind, sie sind quasi die einzige Altersversorgung ihrer Eltern. Das heißt, die Eltern haben auch ein Mitspracherecht im Leben ihrer Kinder, das weit über das hinausgeht, was man hier im Westen hat.
Ein gesetzliches oder ein moralisches?
Moralisches. Also das sind halt diese konfuzianischen Werte. Das heißt, der Konfuzianismus ist quasi, ich fand das eine sehr schöne Art, das zu beschreiben, der Konfuzianismus ist eine Art, die Menschen zu erziehen, und zwar indem man ihnen sagt, das ist nicht moralisch, was du tust. Also dass man den Leuten nicht Dinge verbietet, sondern dass man sie so erzieht, dass sie selber glauben, dass die Dinge nicht in Ordnung sind. Und da ist eben, also eine der wichtigsten Beziehungen im Konfuzianismus, eine der wichtigsten Machtbeziehungen ist quasi die zwischen Vater und Sohn, dass der Sohn dem Vater zu gehorchen hat. Und zum Beispiel, was ich spannend fand, ein Bekannter von mir war mit einer Chinesin zusammen. Also die hatten über mehrere Jahre eine Beziehung und er hätte sie sehr gerne geheiratet. Er ist selber auch schon ein bisschen älter und würde halt gerne wieder heiraten. Und er hat sie halt so sehr geliebt, dass er sagte, ich würde dich gerne heiraten. Das Problem ist, die Chinesin waren auch verheiratet selber zu dem Zeitpunkt. Ihr Mann lebte aber in einer ganz anderen Stadt. Also die beiden waren faktisch nicht zusammen. Sie waren faktisch getrennt. Aber sie sagte dann, nachdem sie für chinesisches Neujahr, das ist quasi das chinesische Weihnachten, so von der Bedeutung her eher noch krasser, als sie nach dem chinesischen Neujahr zu Hause war, sah sie halt wieder ihre ganze Familie und sagte, ich kann mich nicht von meinem Ehemann scheiden lassen, weil die Heirat ist von der Familie und einer anderen Familie, die mit ihrer Familie befreundet war, auch arrangiert worden. Die sind total eng miteinander, kommen aus dem gleichen Dorf. Sie sagte, ich kann meiner Familie das nicht antun, dass ich mich jetzt scheiden lasse.
Wie siehst du das denn, also wie schätzt du es denn ein? Der Westeuropäer in mir sagt, das ist ja ganz furchtbar. Das ist ja gegen die Menschenwürde, Freiheit und überhaupt. Also da hält man ja auch gern alle europäischen Werte hoch und sagt, das sind die einzig richtigen. Wie nimmst du das denn wahr, wenn du sowas vor Ort erlebst? So, also wie beurteilst du das oder wie schätzt du das ein?
Ich finde es natürlich auch problematisch. Es ist jetzt nicht so, dass es keine chinesischen Feministen gäbe. Und Feministinnen und Feministen klagen sowas auch an, also gerade die Frauen. Da gibt es eine immer stärkere Bewegung, die auch dieses Jahr recht gegen der Staat, gerade dieses Jahr wieder stark vorgegangen ist. Und von daher sehe ich das genauso problematisch. Das Problem ist halt, ich glaube, was man halt sehen muss, ist, die Leute werden halt oft auch nicht zu nichts gezwungen. Es ist nicht so, dass du dazu gezwungen wirst. Du hast halt auch dieses, dass sie halt selber sagen, ich habe halt diese Verpflichtung meinen Eltern gegenüber und muss das irgendwie, ich will meine Eltern nicht enttäuschen. Das heißt, das ist dieses mit dem zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Ja, so, du hast zwei Sachen, an die du glaubst und das eine ist halt dein eigenes Glück und das andere ist das Glück deiner Eltern. Und die sind halt bei dir tendenziell sehr nah, also auf dem gleichen Niveau von der Wichtigkeit her, wenn nicht das Glück der Eltern sogar noch höher liegt.
Also es ist sozusagen, es wird jetzt nicht mit in der Familie mit Gewalt gedroht, dass Dinge passieren, aber es findet ein moralischer Druck statt. Genau. Also eine Erziehung, es ist eine sehr starke Erziehungsgeschichte.
Ja, genau, das ist halt die ganze Gesellschaft sagt dir das, ja.
Okay.
Wobei es halt auch da wieder, auch da gibt es Kritik daran, auch da gibt es wieder Abstufungen. Natürlich gibt es auch innerfamiliäre Gewalt in China. Also gerade häusliche Gewalt gegen Frauen ist ein ganz, ganz großes Problem. weil es so ein bisschen die Wahrnehmung gibt, dass der Staat sich in diese Familien, also dass niemand sich in diese Familienangelegenheiten einzumischen hat und dass es läuft im Zweifel zum Nachteil der Frauen, weil wenn eine Frau wegen häuslicher Gewalt die Polizei ruft, dann kann es sein, dass die Polizei einfach nur aufschreibt, familiärer Streit und halt sagt, das habt ihr selber zu klären, das ist nicht unser Problem, belästigt den Rest der Welt nicht damit. Also das ist so ein bisschen dieses Harmonieding. Also die chinesische Regierung betont halt seit so 5-6 Jahren immer dieses Harmoniekonzept so, lasst uns die gesellschaftliche Harmonie behalten. Und das läuft dann darauf hinaus, dass solche Sachen halt ignoriert werden oder weggeschoben werden. So ein bisschen.
Kannst du das mit dem, das mit der Harmonie klingt ja spannend. Also nochmal, der Staat betont das Harmoniekonzept.
Ja.
Erklär das nochmal kurz. Das klingt zu absurd, um es nicht nochmal auszuführen.
Naja, also seit wann war das? Wann kam die Regierung Hu Jintao, Fing? 2002 oder so kam der an die Macht. Also seit so Anfang, also seit so 2005 vielleicht, besagt die Regierung halt immer, Harmonie, gesellschaftliche Harmonie ist etwas, was wir unterstützen müssen, was wir fördern müssen. Das ist etwas, was erstrebenswert ist. Und das Interessante ist halt, die Frage ist, was bedeutet das denn? Weil Harmonie ist erstmal etwas, wo du sagst, da kannst du schlecht was gegen sagen. Aber was bedeutet das denn faktisch? Das bedeutet eben, dass Probleme übergangen werden, dass du Probleme ignorierst, dass du Probleme nicht unbedingt löst, sondern versuchst, sie eben wegzuignorieren. Sie werden halt aus der öffentlichen Wahrnehmung rausgeschoben. Und das bedeutet halt auch, dass Harmonie das ultimative Argument wird, um dir zu sagen, du solltest dich nicht über die Dinge beschweren, die in deinem Leben schlecht sind. Damit störst du die gesellschaftliche Harmonie und du störst die anderen Leute. Wenn du ruhig bist, ist es viel schöner.
Das ist spannend. Also ich kann mir schon vorstellen, was problematisch am Harmoniebegriff ist. Also es gibt ja in der deutschen Sprache auch diesen Vorwurf, du bist so harmoniesüchtig. Mhm. Also eben, was ja genau dieser Vorwurf ist, jetzt hau doch mal auf die Kacke. Ja. Also wehr dich doch mal und versuch nicht die ganze Zeit Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das ist aber spannend, dass das Wort Harmonie sozusagen aus der Regierung heraus propagiert wird. Also das könnte ich mir, ich kenne jetzt auch nicht jeden Wortlaut irgendwelcher deutschen Regierungserklärungen, aber ich glaube, das Wort Harmonie wird, glaube ich, ist noch nicht drin vorgekommen irgendwie. Das ist auf jeden Fall sehr interessant.
Ja. Na, es ist halt so, die chinesischen, das ist eine kommunistische Partei in China und die haben ja dann Regierungszyklen. Also jede Regierung ist, glaube ich, 10 Jahre in der Macht, wenn ich mich nicht stark irre. Also 2 Legislaturperioden von 5 Jahren. Und jede Regierung steht quasi unter einem Motto. Und die letzte Regierung stand eben unter dem Motto Harmonie. Das wird auch weiterhin immer noch betont. Die aktuelle Regierung steht unter dem Motto der chinesische Traum. Also so, das ist halt immer die Frage, was ist der chinesische Traum? Das ist
äquivalent zum amerikanischen Traum.
Ich finde es spannend, weil das ist, worum man als Westler als erstes denkt. Ja, aber das ist eben genau das, was er nicht meint. Für Xi Jinping ist der chinesische Traum eher so. Also das Spannende, das Paradox ist, dass für viele Chinesen dass der chinesische Traum sehr viel näher am amerikanischen Traum ist, als die Regierung das gerne hätte. Also das geht so ein bisschen in Richtung, ich möchte ein Haus, ich möchte im Ausland studieren, ich möchte eine Wohnung, Kinder, alles irgendwie schön, Vorstadt und so. Und für die Regierung ist der chinesische Traum, glaube ich, eher so ein territoriales Ding. Also der chinesische Traum ist ein bisschen Nationalismus. Mhm. So China sollte wieder so sein, wie es irgendwann mal war, die glorreichen Zeiten, so ein bisschen in die Richtung geht das.
Spannend. Das klingt, da muss ich noch drüber nachdenken. Ich muss mich auch nochmal informieren, ob wir auch mal so ein Regierungsmotto haben, so ein Wort. Ich glaube nicht, aber vielleicht.
Ich glaube, das würdest du merken. Also ja. das ist, du wirst es, du, es ist überall in China. Ja. Überall Poster und technische Traum und ja. Ich habe das auch schon als Smalltalk gehört, das fand ich total witzig. Da saßen Leute aneinander im Restaurant gegenüber und irgendwie wussten sie gerade nicht, worüber sie reden sollten. Also es wirkte so ein bisschen so, sie hatten sich gerade kennengelernt, irgendwie Geschäftsessen oder so. Und dann fragte die eine Frau den einen Mann, was ist denn dein chinesischer Traum?
Das ist ja wirklich, es ist ganz anders als hier. Ich merke das gerade wieder.
Ist das was gab es das in der DDR?
Jetzt mal in der Tat. Also ich bin ja, kann ich ja nochmal dazu sagen, ich bin ja in der DDR geboren, beziehungsweise in Ost-Berlin, gar nicht so weit von hier entfernt. Ich glaube, ich bin so irgendwie so 500 Meter oder so oder 1000 Meter von hier entfernt geboren, in Friedrichshain. Und ich habe 11 Jahre DDR mitbekommen. Das ist noch genug, um noch so ein bisschen auch politisch was mitzubekommen, zumal meine Eltern beide aus der, oder sagen wir mal, die Eltern, mit denen ich aufgewachsen bin, meine Mutter und mein Stiefvater, beide aus der Künstlerszene kamen. Und wir haben zum Schluss gewohnt an der Sophienkirche. Und an der Sophienkirche, das war einer der zentralen Punkte, an denen die Proteste damals losgegangen ist. Da gibt es auch so ein berühmtes Foto, so ein Demonstrationsfoto in der Sophienkirche. Das heißt, ich habe wirklich sehr viel mitbekommen und ich war auch damals im kirchlichen Hort statt im staatlichen Hort, was man dann sehr zu spüren bekommen hat. Und viele Sachen, die du jetzt gesagt hast, kommen mir natürlich schon irgendwie bekannt vor. Also interessanterweise gab es ja in der DDR zum Beispiel durchaus den Begriff Demokratie, der war nicht schlimm, aber der hieß halt Volksdemokratie. Also das meinte was anderes.
Ja.
Wobei man dann eben, wenn ich jetzt einen Debattierclub hätte, auch sagen würde, ja, da ist jetzt auch nicht automatisch einer der Richtige davon, sondern das sind halt einfach zwei verschiedene Konzepte. So Konzeptwörter weiß ich jetzt nicht, weil so stark, also von der wirklichen Parteipolitik habe ich nichts mitbekommen.
Das hättest du mit, also wenn das so wäre wie in China, hättest du es mitgekriegt. Du hast wirklich
Poster. Freundschaft. Also es gab sehr, sehr stark das Konzept Solidarität und Freundschaft. Also Solidarität untereinander, sich helfen, war immer wieder ein großes Thema. Es gab so Kindergeschichten, die dir vorgelesen wurden, Timo und sein Trupp und wie wichtig das ist. Kannst ruhig austrinken, den Tee. Katharin muss hier irgendwie so eine chinesische Supergrippe gerade bekämpfen.
bekannt als Luftverschmutzung.
Solidarität war ein ganz, ganz großes Thema, auch gegenüber den sozialistischen anderen Ländern. Also das spielte eine große, große Rolle. Also Freundschaft ist auch Druschba, das russische Wort für Freundschaft hat sich mir sehr, sehr eingeprägt. Das ist wäre jetzt so ein Konzeptwort, das ich so mitgenommen habe. Das ist jetzt auch erstmal nicht das Schlechteste. Ne?
Ja, genau,
das ist das. Ne? Es ist halt auch nichts Schlimmes. Ne? Also wir sind nicht aufgewachsen mit dem Wort alle Niedermetzelt. So. Ja, also das war es wirklich nicht. Ich überlege, ob mir noch andere Konzepte einfallen. Nee.
Aber auch da ist ja auch immer, weil Solidarität und Freundschaft mit dem einen und den einen in allem unterstützen bedeutet ja auch immer, also in dem Kontext bedeutet das dann ja auch oft gegen jemand anderen.
Ja, und zwar Antifaschismus. Also ich bin sehr, sehr früh in der Schule, ich war ja 3 Jahre in der DDR, in der reinen DDR-Schule. Wir sind schon, also ich kannte in der ersten, zweiten Klasse schon Worte wie antifaschistischer Schutzwall, ja, womit die Mauer auch gemeint war, die da ein paar hundert oder ein paar Kilometer entfernt war. Die Abgrenzung nach außen war sehr stark. Ich habe lustigerweise jetzt letztens gerade wieder darüber nachgedacht, ich überlege nämlich gerade mal einen Blogpost zu schreiben, dass ich keinen Bock mehr habe auf Ossi-Witze, weil es gab ein paar Wochen, jeden Tag hat mir gegenüber jemand einen Ossi-Witz gemacht. Und ich finde das manchmal auch lustig. Ja? Also muss ich sagen, ja, das ist lustig, aber es gibt so diesen typischen Ossi-Witz, ihr hattet ja nichts. So. Und nun muss ich dazu sagen, das stimmt halt wirklich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man in Berlin gewohnt hat. Wir haben in einer 170 Quadratmeter Wohnung in den Hackischen Höfen gewohnt. Tell me, wer das heute macht. Ja? Und auch die Nahrungsmittelsituation sah halt, glaube ich, anders aus, als viele das annehmen. Aber in der Tat nervt das. Also wenn ständig jemand aus, weil ich war da 11 Jahre, mein Gott, ja, ich war da ein Kind und ich habe es mir auch nicht ausgesucht, in der DDR aufzuwachsen, das kommt ja noch dazu. Ich habe aber wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Wahrscheinlich so, wie du das jetzt aus China mitgenommen hast, weil ich halt 11 Jahre lang in einer anderen Perspektive aufgewachsen bin. Und ich hatte in der Schule einen Kunstlehrer, Herr Preuße, hallo. Und Herr Preuße hat uns während des Kunstunterrichts immer vom Westen erzählt. Und das klingt jetzt erstmal ganz furchtbar, das war aber ganz toll. Weil der hat Dinge berichtet, wo ich sagen muss, ich bin sehr dankbar, dass das mir die erzählt wurden. Der hat zum Beispiel uns, während wir so Bilder gemalt haben, und ich weiß auch nicht, warum der das gemacht hat, das kann nicht im Rahmenprogramm gewesen sein, hat er uns erzählt, wie im Westen Supermärkte aufgebaut sind. Sagt, ja, die Supermärkte, die sind halt darauf optimiert, dass die viel verkaufen. Das war uns ein völlig fremdes Konzept, dass man dran Interesse hat, viel zu verkaufen. Das kannten wir halt nicht. Und dass zum Beispiel die Milch immer hinten ist, damit man durch den ganzen Supermarkt durchgehen muss. Also alle wichtigen Sachen sind immer ganz hinten und die teuren Waren sind immer auf Augenhöhe. Und das hat der so erst Zweitklässlern erzählt und das war für uns damals so eine Geschichte aus einer anderen Welt. Und aber 1-2 Jahre später war die Wende und dann gehst du da als Kind hin und denkst so, krass, ja, so. Ja, das ist so.
Aber das finde ich halt, also das ist halt das, also auch diese ganze DDR-Sache, ich glaube, Deutsche haben eine ganz eigene, bestimmte Perspektive auf China, weil sie immer glauben, das ist ein bisschen wie die DDR, also den Eindruck habe ich immer so ein bisschen. Das heißt aber auch, dass das Bild, was Westdeutsche von China haben, quasi durch ihre Vorurteile gefiltert werden, die sie von der DDR haben. Mhm. Dass sie so ein bisschen glauben, dass es halt, ich weiß nicht, wie das mit der Freiheit wirklich war in der DDR, ich weiß es halt einfach nicht, aber dass man halt immer dieses so, es war halt überall Stasi, du kannst halt gar nichts sagen, kannst niemandem trauen, du wirst andauernd überwacht und so. Und das ist halt was das übertragen, glaube ich, gerade Deutsche sehr stark auf China.
Also, was du berichtest, es gab halt sehr viele Nischen auch in der DDR. Eine große Nische war halt die Kirche, ja. Also innerhalb der Kirche hat halt sehr viel Freiheit stattgefunden, deswegen die Kirchen ja auch sehr wichtig waren. Also die hatten eine sehr wichtige Rolle in der DDR und war auch sehr wichtig an der Wende. Und nach der Wende hat das Interesse auch an den Kirchen sehr stark abgenommen, weil die halt plötzlich nicht mehr so eine wichtige Funktion erfüllt haben. Die Kunstszene war unglaublich wichtig. Es gab in der DDR eine sehr wichtige freie Kunstszene, die nach der Wende eben auch sehr stark abgenommen hat, weil die nicht so eine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllt hat. Das heißt, es gab eben diese Nischen, wo man mit bestimmten, auch teilweise eben kodifiziert durch Kunst eben bestimmte Sachen gesagt hat. Aber ich weiß zum Beispiel, ich bin als Kind damit aufgewachsen, die Stasi hört beim Telefon mit. Das wusste man als Kind, wenn man ein Telefon hatte. Und dann hat man als Kind auch manchmal ans Telefon reingebrüllt, haha, ich weiß, dass ihr mich hört. So, das war so das DDR-Kinder-Rebellentum.
Aber das hast du in China genauso, es ist halt anders. Also es ist halt dieses, du schreibst halt über WeChat, das ist halt das chinesische WhatsApp quasi, nur gigantisch viel größer. Mhm. Und omnipräsent. Aber das ist genauso. Du bist dir halt bewusst meistens, dass du bestimmte Sachen nicht schreiben solltest. Dass du auf keinen Fall auf Chinesisch und auf Englisch überlegst es dann zweimal oder so. Aber du weißt das halt. Also ich glaube halt, was ein großer Unterschied ist, was du halt meinst mit den Geschichten, die ihr vom Kunstlehrer gehört habt, das ist halt, man braucht halt keinen Kunstlehrer mehr, der einem das erzählt, wenn man jetzt in China aufwächst. Man hat halt das Internet. Mhm. Also das ist so klar, ist das Internet in China extrem beschränkt. Aber etwa 25% der Chinesen nutzen halt VPNs. Das heißt, die können alles Mögliche, also alle möglichen Informationen erreichen und die halt auch nutzen. Das ist halt.
Ist das verboten, VPNs?
Nein, ist es nicht. Mhm. Also das Gerücht gibt es und ich habe das dann neulich mal nachgeguckt, weil wir in einem Podcast darüber geredet hatten. Das ist nicht illegal.
Also ich werde nicht verhaftet, weil ich ein VPN nutze. Okay.
Mhm. Das ist vollkommen okay. Und das Ding ist halt. Es gibt da ja Abstufungen. Also es gibt halt, viele Leute sind sich dessen bewusst, was sie dafür, in was für einem Staatsleben, aber viele halt auch nicht. Und ich glaube, ein Problem ist halt einfach, es geht nicht darum, was möglich ist, es geht darum, wie bequem es ist, diese Sachen irgendwie zu erreichen. Und wenn du irgendwie dein ganzes Leben lang erstmal nur eine Version von allem hörst, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, andere Versionen da irgendwie mit reinzunehmen. Also mich fand das eine sehr eindrückliche Erfahrung irgendwie, dass eine Freundin von mir, das war meine Debattierpartnerin auch, als ich in Europa debattiert habe. Also eine Chinesin aus Shanghai, unheimlich intelligenter Mensch, spricht unheimlich gut Englisch, hat aber nie ein VPN genutzt. Und das merkte man bei bestimmten Themen, wenn es zum Beispiel um Tibet oder so ging. Also so wirklich sensible Themen, wo sie dann sagte, nee, die Tibeter sollten uns dankbar sein, wir haben ihnen Fortschritt gebracht, wir haben sie vom Föderalismus befreit. Und das ändert sich dann so langsam, aber auch nach einem Jahr in Europa hatte sie das halt noch so. Weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwer rauszukriegen. Du kannst so klug sein und so, wie du willst. Wenn du von allem immer nur eine Version hörst, dann weißt, und selbst wenn du diese Version anzweifelst, ist es halt trotzdem das Einzige, was du wirklich kennst. Und die Pluralität von den Stimmen und Meinungen, die es in China gibt, wird halt so ein bisschen, das wird halt wirklich zurückgefahren mittlerweile. Das war, vor 4, 5 Jahren hätte ich noch gesagt, stellt euch mal alle nicht so an, China ist schon ganz gut dabei mittlerweile. Und mittlerweile ist es wieder schlechter. Also wir bewegen uns quasi jetzt wieder, es ist eine rückläufige Entwicklung. Aber das Internet ist halt trotzdem da. Also wer will, kann sich problemlos ein VPN besorgen und die auf diese Informationen zugreifen. Mhm. Und selbst wenn das chinesische Internet zensiert ist, es kommt halt immer noch unheimlich viel durch. Also es ist ein Netz und das Netz ist engmaschig, aber es ist kein Aluhut, ja. Es ist immer noch ein Netz. Also es gehen immer noch Dinge durch.
Kannst du mal, du hast jetzt das Wort WeChat genannt. Ich glaube, ganz spannend ist, da wollte ich ja auch mit dir noch drüber reden. Wie ist chinesisches Internet? Das ist, glaube ich, ganz anders als deutsches, europäisches, amerikanisches Internet. Also was macht man, wenn man, ich sage jetzt mal so typisch chinesisch das Internet nutzt? Was benutzt man für Dienste? Nimmt man die gleichen wie hier oder nimmt man eigentlich ganz andere?
Also erstmal benutzt man keine Laptops. Man hat auf jeden Fall sein Smartphone. Mhm. Je nachdem, wie man fragt, gehen bis zu 80% der Chinesen mit Smartphone online. Dann sind die meisten deutschen Dienste, die halt hier zum Alltag gehören, gesperrt. Facebook ist gesperrt.
Ach was, das okay.
Ja, Google ist gesperrt also komplett.
Kommt dauerhaft auch, ja? Also nicht so streckenweise wie in der Türkei.
Nee, oder
so.
Facebook ist seit 2010, also seit 5 Jahren, kein Facebook, überhaupt nicht. Google ist seit letztem Jahr komplett gesperrt, also selbst Gmail, Google Calendar, alles dicht. Twitter ist komplett gesperrt. Instagram ist seit letztem Oktober gesperrt. Was gibt's noch so, was wichtig ist? WhatsApp geht, glaube ich. Aber da kann man halt auch nicht so gut auf große Menschenmengen Dinge schicken. WordPress ist so merkwürdig. Also manchmal geht es, manchmal geht es nicht so gut.
Also du meinst jetzt nicht ein eigenes, sondern die
WordPress.com
sozusagen.
Genau, also alles, was WordPress.com über sich drin hat. Das heißt, das Ding ist aber auch, bei sozialen Netzwerken gibt es ja so einen Netzwerkeffekt. Wenn du eine bestimmte Menge an Menschen hast, die ein bestimmtes Netzwerk nutzen, dann kommt der Rest quasi nach automatisch, weil sie halt da so reingezogen werden. Und deswegen gibt es, also ich höre immer wieder die Frage, so, warum stört es die Chinesen denn gar nicht? Und wenn alle deine Freunde bei einem chinesischen Netzwerk sind, dann hast du keinen Grund, auf ein anderes Netzwerk zuzugreifen. Ich meine, wie viele Deutsche kommunizieren über Facebook mit Ausländern und wie viele Deutsche benutzen es wirklich nur mit anderen Deutschen zu kommunizieren? Ich glaube, man kann da eine relativ klare Blase feststellen, wenn man sich das mal angucken würde von den Verbindungen her. Selbst wenn es nur eine europäische Blase ist, weil Europa ja doch mittlerweile relativ offen ist. Das könnte man praktisch als eigenes Netzwerk haben. Dann würden vielleicht ein paar Links in andere Netzwerke abgeschnitten werden. Aber genau das hat man halt auch in China. Das heißt, die Leute haben halt ihre eigenen Netzwerke. Und da gibt es dann halt, also das Wichtigste ist halt WeChat. WeChat ist quasi ein Messenger, theoretisch wie WhatsApp, aber geht halt einfach weit drüber hinaus. Bei WeChat kannst du halt nicht nur chatten, sondern du hast auch eine eigene Timeline, wo du so Updates posten kannst. Du kannst Accounts folgen, also ich folge vor allem Medien, das heißt, ich kriege zum Beispiel regelmäßig vom Wall Street Journal China so 4-5 Headlines und kurze Geschichten, aber auch von vielen Magazinen für Ausländer in China und auch von ein paar chinesischen Publikationen, die halt regelmäßig so Updates da rein pushen irgendwie. Ich fing jetzt neulich an, mal BuzzFeed auf WeChat zu folgen, weil mich interessierte, was die da so tun. Das ist nicht interessant, also das ist am wenigsten interessante von allen Publikationen, die ich da irgendwie folge.
Machen einfach so Klick-Stories oder
was? Nur nicht mal Stories, du kriegst halt nur komische Bilder geschickt, die sie halt irgendwo gefunden haben. Also null originaler Content tatsächlich. Finde ich ein bisschen schade. Du kannst über WeChat hat mittlerweile ein Bezahlsystem. Du kannst über WeChat Taxis rufen mittlerweile. Es gibt unheimlich viel Business, das über WeChat abgearbeitet wird. WeChat hat auch einen eigenen Browser, das heißt, wenn du Links innerhalb von WeChat geschickt bekommst, werden die erstmal im WeChat-eigenen Browser geöffnet. Es gibt Seiten, die haben jetzt mittlerweile für WeChat optimierte Seiten, die sie dann halt innerhalb der App quasi haben. Das heißt, WeChat, also für Perspektive, China hat ja 1,3 Milliarden Menschen, von denen sind 650 Millionen online, also 650 Millionen davon haben Internetzugang. WeChat hat, je nachdem wie man fragt, so an die 550 Millionen Nutzer.
Wow.
Nicht alle davon sind in China, aber der Großteil. Das heißt, das ist überall. WeChat ist halt für viele Menschen quasi das Internet geworden. Das ist ganz spannend. Das ist halt eine Plattform, die irgendwie, das ist halt das Portal fürs Internet.
Na, also so wie Facebook zum Beispiel ja wohl in Afrika teilweise.
Das, was Facebook versucht, ja.
Genau. Wird das dort auch so kritisiert, wie Facebook kritisiert wird?
Nö, die Leute finden es geil.
Ja.
Es ist auch super angenehm, also das muss ich auch sagen. Es ist halt einfach. Du machst das halt alles, ohne die App ein einziges Mal zu verlassen. Und du hast halt auch dein gesamtes Sozialleben sind halt irgendwie in dieser App. Es ist schon krass. Wobei ich auch sagen muss, also es gibt Sachen in WeChat, die ich auch vermisse, jetzt, wo ich wieder am besten bin. Zum Beispiel hat WeChat halt so Sticker, also du hast halt so GIFs quasi eingebunden. Ne? Mhm. Also das, was man halt im Westen nur als Blogposts und Tumblr-Posts kennt, das sind halt da, du kannst halt GIFs einfach in die Konversation reinschicken und da gewöhnt man sich auch dran. Und ich habe das jetzt öfters, wenn ich mit Leuten chatte, dass ich sage, verdammt, ich habe da den perfekten Sticker für und ich brauche jetzt diesen Sticker, können wir nicht bitte über WeChat weiterschreiben?
Ja. Du hast, glaube ich, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hast du so eine spannende These formuliert. Da ging es darum, ob und wann Instagram gesperrt wurde oder gesperrt wurde. Und ich glaube, da hast du gesagt, dass China dann vor allen Dingen Dienste sperrt, wenn sie eine Alternative anzubieten haben. Das fand ich ganz interessant.
Ja, das hatte ich so überlegt, ob das so ist. Ich würde sagen, nee. Ich glaube, es ist, wenn sie es irgendwie als gefährlich wahrnehmen, politisch mittlerweile wirklich. Oder halt als, also wenn sie es als politisch gefährlich wahrnehmen oder wenn sie es als, oder wenn sie denen irgendwas beweisen wollen, also als quasi als Rache für irgendetwas, was eine Seite getan hat. New York Times wurde gesperrt, nachdem sie über den Reichtum eines chinesischen Politikers berichtet haben, also über den Reichtum seiner Familie. So. Die haben halt im Endeffekt Korruption aufgedeckt. Und Instagram wurde gesperrt als während der Hongkonger Proteste. Hongkonger Occupy-Proteste. Also das, wollen wir über Hongkong reden? Es gab in Hongkong auf jeden Fall Proteste für Demokratie. Hongkong war ja eine britische Kolonie und ist mittlerweile theoretisch wieder Teil von China, aber nicht so richtig. Sie haben eine eigene Verfassung und haben auch ihr eigenes politisches System, das theoretisch unabhängig von China ist. Und eigentlich sollten sie halt demokratische Wahlen, also eine One Man, One Vote, oder One Person, One Vote kriegen. Das kriegen sie jetzt auch, das hat die chinesische Regierung letztes Jahr bekannt gegeben, allerdings kriegen sie es nur für Kandidaten, die vorher genehmigt wurden. Und deswegen gab es halt Proteste und die sind ziemlich eskaliert. Und die Polizei ist stark mit Tränengas gegen die Demonstranten vorgegangen und auf Instagram waren halt unheimlich viele Bilder von diesen Protesten. Und dann war Instagram auf einmal gesperrt.
Und ist es geblieben?
Ja, immer noch. Also es ist ganz interessant, weil zwischendurch hast du mal so, das glitscht immer mal so ein bisschen. Manchmal ist es so, oh, ich konnte wieder was laden. Ah, doch nicht. Also so.
Ja, also ich glaube, es ist technisch auch, es ist halt nicht trivial, so ein großes Land von Diensten komplett abzuschneiden. Also man muss da schon, das ist eben schaffbar. Also es, lange Zeit galt ja immer so dieser Internet-Euphorie, ihr kriegt uns nicht klein. Und man sieht halt, nee, das stimmt nicht, weil die Türkei ja auch teilweise auf Fingerschnippen im Minutentakt irgendwelche Dienste an- und ausschaltet. Aber ich kann mir, also jetzt aus meiner technischen Verständnis her, kann ich mir schon vorstellen, dass da zwischendurch einfach dadurch, dass sich die Rahmenbedingungen ändern, manchmal auch einfach sozusagen man da was nachjustieren muss. Das wäre jetzt so ganz blöd gesprochen.
Ja, genau. Und es gibt halt auch immer so Glitches, wo dann zum Beispiel auf einmal landen alle Leute für ein paar Tage auf einer bestimmten Seite, dass du innerhalb einer bestimmten, das gab es, als ich in Beijing war, das irgendwie für 2-3 Tage ganz viele Leute sagten, sie hatten bestimmte Adressen eingegeben und landeten auf einer ganz merkwürdigen Seite, aber alle auf der gleichen. Hm. Das war auf so einem großen, in so einem großen Maßstab. Manche sagten, na, das waren bestimmt irgendwelche Hacker und die meisten Leute, die sagten, nee, also in dem Maßstab, das muss die Regierung gewesen sein, irgendwas ist da falsch gelaufen. Hm. Also so Glitches hast du halt immer mal, aber es gibt so Sachen, die wirklich konstant nicht erreichbar sind. Also Facebook ist, geht nicht. Also es ist einfach unmöglich, genau wie Twitter. Ja. Außer du hast halt ein VPN.
Ja. Genau, und du hattest einen, also bleiben wir mal bei diesen Technikdiensten. Du hast einmal einen Satz gesagt und da musste ich halt irgendwie kichern. Du weißt, was ich nicht meine. Da hast du gesagt, ja, und wenn es ging darum, so chatten innerhalb von China, dann hast du gesagt, na, und wenn wir dann was wirklich Geheimes besprechen wollen, dann wechseln wir auf Facebook. Ja. So. Und das widersprach so allen sozusagen allen Annahmen, die man so als aus so einer amerikanisch-europäischen Debatte hat. Kannst du das nochmal erklären, so diesen Alltag sozusagen?
Naja, also meistens redest du halt nicht über sensible Themen. Die meisten, also der Großteil der Chinesen, die ich kennengelernt habe, sind sehr unpolitisch irgendwie. Also das ist halt was, wovon man sich irgendwie so ein bisschen fernhält. Aber ich habe halt auch ein paar Interviews gemacht mit Leuten zum Thema Selbstzensur und Zensur. Und da haben wir dann gesagt, ja, lass lieber auf Facebook drüber reden, weil als Chinese ist dir egal, ob dir der amerikanische Staat zuhört und wer da mitliest, weil die Leute, vor denen du Angst haben musst, sind die Leute, die in deine chinesischen Akten reinschreiben können und die quasi sehen können, was du in China machst und die dich dafür irgendwie belangen können. Mhm. Und da hat der amerikanische Staat keine Macht, das ist eine ganz andere Jurisdiktion. Und selbst was kann, also selbst wenn du irgendwas gegen Amerika sagst, dann kannst du halt nicht nach Amerika einreisen. So what? Also
falls du überhaupt ausreisen kannst,
ja. Ja, genau, damit geht's halt erstmal los.
Ja. Also warum der Satz halt interessant ist, ist, glaube ich, zweierlei. Also das eine ist, China gilt ja, wenn man über Datenschutz redet, ist das so ein, das ist so ein Kampfbegriff geworden. So, ja, das ist ja jetzt hier alles wie in China. Mhm. So. Kann ich aber dabei bleiben. Was würdest du denn sagen als jemand, der jetzt in China war? Wie nimmst du diesen Satz wahr?
Als maßlose Übertreibung.
Ja.
Also ich glaube, der große Unterschied ist, dass der chinesische Staat die Macht, die er hat und die Überwachungsmacht, die er hat, ganz konkret nutzt und den Leuten auch zeigt, wie sehr er da ist. Also je nachdem, welche Studien man liest, werden... Also du hast ja verschiedene Lagen, Zensur quasi. Das ist erstmal die Lage, wo gar nichts, manche Sachen gar nicht nach China reinkommen. Du kannst nicht auf Facebook. Dann hast du die Lage, wo bestimmte Begriffe zensiert werden. Und die Sachen kannst du öffentlich nicht, darüber kannst du nicht twittern quasi auf dem chinesischen Twitter. Oder du kannst nach diesen Begriffen nicht suchen im chinesischen Twitter. Das ist alles automatisiert. Aber es gibt auch die Lage, wo menschliche Zensoren sich deine Tweets und dein alles, was du schreibst, durchlesen und das löschen, wenn es nicht okay ist. Und da werden zwischen 12% und 16% aller Dinge, die geschrieben werden, gelöscht. Das heißt, es ist unheimlich invasiv und das ist ganz klar, wir zeigen dir genau, also es ist nicht nur dieses Beobachten, sondern es wird direkt eingegriffen. Und das passiert auch oft genug, dass man immer wieder so Sachen hat, wo die Leute halt wegen Sachen, die sie im Internet schreiben, belangt werden. Und da geht das macht die Regierung immer stärker. Zum Beispiel gibt es ein Gesetz, gegen das Verbreiten von Gerüchten. Das heißt, es gibt eine gesetzliche Grundlage dafür, wenn du einen Post hast, der mehr als 500 Mal oder mehr geteilt wird, dann gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür, dich gerichtlich zu belangen. Also theoretisch nur, wenn es ein Gerücht ist, aber faktisch bedeutet das halt, sobald dieser 500-Teilschwelle irgendwie überschritten ist, kann die Regierung ankommen und sagen, du hast hier Gerüchte verbreitet.
Unabhängig davon, was drinsteht? Oder?
Na, wenn es der Regierung nicht passt, dann wird sie sagen, das war ein Gerücht. Na, also klar, die Definition von Gerücht hängt halt vom Prosecutor, vom Staatsanwalt ab.
Ja, das ist das in der Tat.
Also ja. Keine Ahnung, wenn ich Amerikaner bin und mein Kram gelesen werden würde, die Folgen und diese Invasionen, das, was du tust online, ist halt irgendwie gefühlt deutlich geringer. Ich meine, klar gibt es Leute, die da Probleme haben mit dem Staat wegen Dingen, die sie online geschrieben haben. Das hört man immer wieder, aber das ist halt, ich habe das Gefühl, im Westen sind das viel mehr so krasse Geschichten, wo man sagt, oh, guck mal, der durfte nicht nach Amerika rein oder so.
Die Klassiker, ne? Genau. Fliegen und dann einreisen.
Genau, ja. Aber das ist irgendwie viel mehr Alltag in China gefühlt.
Also ich... das geht jetzt auch nicht darum, das zu verharmlosen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es eben, dass da Dinge gleichgesetzt werden, die man wirklich, wirklich nicht gleichsetzen sollte. Zumal eben diese Restriktionen, die manchen Leuten widerfahren, die dann sehr stark skandalisiert werden, oft, das Ding ist ein bisschen hart, aber oft auch Privilegien sind, die sozusagen aberkannt werden. Du darfst nicht fliegen. Mhm. Ja. Und in China, so wie ich dich jetzt verstehe, genau, es eben wirklich in den Alltag eingreift. Ja. Ja, also wie hast du das immer mitbekommen? Also hast du mal mitbekommen, dass jemand einfach Ärger bekommen hat oder so? Also wie sieht denn so Ärger aus?
Ich habe das tatsächlich nie mitbekommen. Ich glaube, es liegt auch daran... Du hast ja halt diese Selbstzensur, weil die Leute ja wissen, dass es so eine rote Linie gibt, die du nicht zu überschreiten hast. Und deswegen machst du sowas halt nicht. Ich glaube, so das Invasivste, was ich jemals mitbekommen habe, war, dass die Polizei in Beijing geht momentan relativ krass gegen Gras vor, also Drogenkonsum von Ausländern. Und die standen dann vor dem Studentenwohnheim bei uns auf dem Campus und haben einfach einen Freund von mir mitgenommen, ohne ihm zu erklären, was Sache war. Haben ihn halt mitgenommen zur Polizeistation, haben ihn da irgendwie... Sie haben ihn in einen Verhörraum gebracht, wo so ein Stuhl war, der am Boden festgeschraubt war und wo man auch Beine und Arme fixieren konnte. Er wurde dann nur draufgesetzt, aber er hat den Stuhl halt gesehen. Und die wurden alle getestet und die positiv getestet wurden, und hat aus dem Land geschmissen. Das hat jetzt mit Internet erstmal nichts zu tun, aber es ist schon relativ, also es ist halt dieses Invasive einfach. Ja. Und das gibt halt auch in China immer wieder so Geschichten, wo du halt von Leuten hörst, die dann schreiben Ausländer irgendwas über Tibet oder so, und dann werden sie halt auf einmal aus dem Land rausgeschmissen. Also kommen oder kommen halt nicht wieder rein. Aber es ist auch so, ich weiß halt auch nicht, inwieweit solche Geschichten dann vom Staat auch gepusht werden, weil der Staat ja auch relativ starke Kontrolle über die Medien hat, weil das natürlich den Leuten auch Angst macht und die dann über sowas weniger reden. Weil ich habe zum Beispiel selber nie Probleme gehabt, und in meinen Debattiergruppen reden wir auch öfters mal über, wir reden auch über Demokratie und wir reden über diese ganzen Themen, und wir haben auch, meine chinesischen Freunde machen auch Witze über Tibet und sagen, wir könnten ja in Tibet mal Debattierturnier machen und dann da und da über den Dalai Lama drüber reden und so.
Du hast gesagt, 16% der Inhalte werden gelöscht?
Bis zu 16%. Zwischen 12 und 16%. Ja. Je nachdem, welche Studie man da...
Oh ja, genau, aber das reicht ja als Hausnummer. Ob es jetzt 12 oder 16 ist, ist ja egal. Hast du sowas mal mitbekommen, dass einfach irgendwas verschwunden ist oder irgendwie so?
Oh, doch, einmal, ein paar Mal, ja. Also ja? Das Ding ist, man muss unterscheiden, das sind jetzt öffentlich zugängliche Seiten, also quasi irgendwelche Foren, Messageboards, Imageboards, das chinesische Twitter, das wird relativ oft erforscht von Leuten, weil man das halt relativ gut, das kann man halt relativ gut alles abgreifen und relativ gut kontrollieren. WeChat ist halt anders, weil es halt schwieriger ist, das irgendwie abzugreifen. Es gibt eine relativ neue Studie, die quasi diese öffentlichen Accounts mal erforscht, also die öffentlich quasi für relativ große Mengen an Menschen posten. Mhm. Da sind sie auf etwa 5% gekommen von Inhalten. Sie sagen aber auch, dass es halt schwierig ist, weil das nicht so leicht abzugreifen ist. Es kann sein, dass ihnen einige Posts entgangen sind, die gelöscht wurden. Ich habe das einmal gesehen, dass halt zum Beispiel, da hatten wir auf Twitter drüber geredet, das Uniqlo-Sex-Video. Da ist die Regierung relativ stark gegen vorgegangen, und Artikel, die selbst über das Video in denen über das Video geschrieben wurde, sind dann verschwunden. Also du hast dann, ich habe dann halt mein Tagesdings gekriegt von irgendeinem Magazin, hatte dann 4 Artikel und habe auf einen draufgeklickt und dann kriegst du halt so eine Fehlermeldung, da steht dann, dieser Post wurde entfernt, weil sich mehrere Nutzer darüber beschwert haben. Das ist so eine Formulierung, die WeChat hat, das ist ganz spannend, weil sie quasi die Verantwortung vom Messenger wegschiebt und so ein bisschen sagt, na, da haben Leute waren irgendwie offended oder so und Leute fanden das unangemessen und deswegen ist dieser Inhalt nicht mehr zugänglich.
Na gut, YouTube schreibt ja auch mal, dass die GEMA schuld ist. Ne? Ich habe jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht, weil wir vorhin die DDR und China miteinander verglichen haben. In der DDR war ja sehr ausgeprägt, dass Bespitzeln durch Personen, also auch wirklich gerade bis in den privaten Bereich hinein, also bis in die Wohnung, ja, dass sozusagen Leute, die bei dir zu Besuch waren, Berichte geschrieben haben. Wir haben jetzt bei China eher gesprochen über Dinge, die in eher einem größeren Rahmen geäußert wurden. Ja. Und du hast gesagt, und das fand ich jetzt so spannend, dass WeChat so schwierig abzugreifen ist. Dabei ist das ja eigentlich ein chinesischer Dienst. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der super auszuwerten ist für, ach so, der
für
ist nicht,
ausländische ach, Forscher.
Also für Forscher, nicht
also die chinesische China. Regierung sagt dir ja nicht, wie viel sie zensiert.
Okay, das heißt aber schon, du würdest aber in einem Privatgespräch auf WeChat auch nicht unbedingt schreiben, was über Tibet. Also ich versuche nur zu verstehen, mit wem man über was spricht.
Also ich schon tatsächlich, also ich bin da relativ, also...
Kämpferisch?
Nee, also ja. Nee, im Sinne von, also ich passe schon so ein bisschen auf, aber ich habe chinesische Freunde, die auch in Gruppenchats über solche Sachen schreiben. Also okay. Das kommt so ein bisschen
drauf an. Aber du würdest keinen Blogpost dort sozusagen veröffentlichen auf Chinesisch? Nee. So. Okay, das ist ja erstmal interessant sozusagen, diese Abstufung. Ja. So. Also die Selbstzensur findet im Veröffentlichungsrahmen statt.
Die Selbstzensur findet... Im minimalsten Maße im One-on-One-Chat statt mit 2 Leuten. Sobald du Gruppenchats hast, werden die Leute vorsichtiger. Okay. Und die Leute variieren eben auch, also eine Freundin hat mir erzählt, sie variiert ihre Kommunikationsmethode basierend darauf, worum es geht. Also wenn es sensibler ist, redet sie auf Englisch. Du kannst halt bei WeChat auch Sprachnachrichten schicken. Und sie sagt zum Beispiel, über sensiblere Themen redet sie lieber in Sprachnachrichten, weil die sind schwerer durchsuchbar und sie können nicht weitergeleitet werden. Das heißt, das hatte so ein bisschen dieses Können, halt andere Leute dich verpetzen. Mhm. Weil geschriebene Nachrichten kannst du nicht nur weiterleiten, du kannst halt auch screenshotten, das geht bei Sprachnachrichten nicht, beides geht nicht. Und am wenigsten offen ist man dann halt bei den Sachen, die man in seiner Timeline quasi postet. Wo das kann auch nur von Freunden gelesen werden, aber die Reichweite ist halt die größte. Mhm. Was alle deine Kontakte sehen, ist das maximal.
Interessant. Ich meine, das mit dem Audio wird sich natürlich verändern mit der Durchsuchbarkeit. Ne? Also das
würde ich ausgehen.
Genau. Also das in 10 Jahren wird das, glaube ich, einfach.
Es kann auch sein, dass der chinesische Staat da schon viel weiter ist, als wir glauben. Also das ist halt die Intransparenz ist halt das Problem. Mhm. Also du weißt es halt einfach nicht.
Ja. Gibt es noch große Unterschiede? Also ich habe jetzt WeChat verstanden. Mhm. Das ist so ein bisschen so, dass das Internet für alles. Gibt es noch so typische Internetdienste? Es gab doch noch so einen Twitter-Ersatz.
Also Weibo,
ich glaube, Ersatz ist schon das falsche Wort. Das ist, glaube ich, schon zu herablassend.
Weibo irgendwie. Ist halt so ein bisschen tot. Aha. Also das Ding ist, Weibo war halt lange das... Ich gucke jetzt gerade auf mein Handy, um hier zu schauen, was ich hier noch habe. Weibo war halt lange so ein bisschen das Medium für politische Diskussionen schlechthin. Aber es ist halt dann, 2012 ist die Regierung hart dagegen vorgegangen, gegen halt diese politischen Diskussionen. Und in der Zeit ist die Nutzerzahl um die Hälfte gefallen. Also das heißt, die Leute interessiert das halt auch wirklich nicht mehr. Also es gibt es theoretisch noch und es gibt auch ein paar interessante Sachen, zum Beispiel bei feministischen Accounts. Aber im Wesentlichen haben die Leute sich halt von da zurückgezogen, weil das halt alles, also die Diskussion, sämtliche Diskussion wurde quasi getötet und jetzt ist es alles so ein bisschen so Stars und Sternchen. Oh, dankeschön. Ich habe gerade ein Stück Apfelkuchen gekriegt. Das ist halt so ein bisschen Stars und Sternchen und so Entertainment-Kram und Werbung und Autos und keine Ahnung, Kosmetik. Ein bisschen drin, Leute reden über Sex. Es ist, ja, aber es ist halt nicht mehr so wirklich, also es gibt es noch, aber es ist, die Relevanz ist sehr stark gesunken. Es gibt halt irgendwie, du benutzt halt kein Google Maps, weil das Kartenmaterial von Google in China absolut grottig ist. Das heißt, du benutzt halt Baidu Maps, du hast andere Dienste für Taxis, also Uber, wie sagt man das in Deutschland? Uber.
Uber,
ja. Uber ist jetzt halt auch in China, die benutzt man auch. Taobao ist total geil, das ist halt so quasi das chinesische eBay, aber irgendwie viel krasser. Das ist halt so ein Shopping-Ding. da kannst du quasi alles kaufen. Also, und viele haben halt irgendwie so Lieferungen innerhalb von, oh krass, okay. Ich habe jetzt gerade Taube aufgemacht, jetzt kriege ich hier gerade so einen Comic angezeigt. Du brauchst wieder so ein Gimmick irgendwie. Ja. Du kriegst halt dann ganz oft hast du so Lieferung innerhalb von 24 Stunden oder sowas. Da kriegst du halt einfach alles und das ist alles ziemlich billig. Du kannst halt da Klamotten kaufen, kannst aber auch Technik da kaufen oder so. Ich habe meinen neuen ThinkPad-Akku auf Taobao bestellt, ich habe Klamotten da gekauft. Ich brauche einen SD-Card-Reader, der kam innerhalb von 24 Stunden.
Wie ist denn das, wenn du von China jetzt, sagen wir mal, nach Deutschland zurückkommst, hast du das Gefühl, du kommst in ein technisch weniger oder mehr entwickeltes Land? Oder ist es einfach anders?
Es ist vor allem anders, im Zweifel aber eher weniger. Also es ist halt, ich bin tendenziell, also ich benutze schon relativ viel meinen Laptop, aber ich bin schon, vielleicht auch jetzt dadurch, dass ich so lange in China war, mein Handy ist relativ wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass das hier noch nicht so wirklich anerkannt wird, in Europa. Also es ist nicht alles so sehr auf dein Mobiltelefon ausgerichtet wie in China.
Es ist ein europäisches Problem, in Amerika ist das
genau. Anders. Genau, ja. Und zum Beispiel auch allein die Tatsache, dass du überall Internet hast, also ist überall Wi-Fi, irgendwie jedes Café, jedes kleine Restaurant hat Wi-Fi, das ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen. Tendenziell habe ich, also weil China hat ja auch unheimlich große Entwicklungsunterschiede, je nachdem, wo man ist. Also gerade Beijing ist schon verdammt weit eigentlich, in allem auch zum Beispiel allein bei Taobao, wenn ich da, es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, der ganze Servicebegriff wird ein bisschen weiter gedacht. Zum Beispiel bei Taobao, wenn ich, das hat dieses eBay-Ding, ich kann auf den Meter genau quasi nachverfolgen, wo mein Paket gerade ist. Also steht dann um 3 Uhr morgens, hat die Person mit diesem und diesem Mitarbeitercode das Paket da und da eingescannt. Das ist jetzt da und da. Jetzt ist es innerhalb der Stadt an das Paketzentrum weitergegeben worden. Du siehst halt genau, wo es ist. Wenn du irgendwelche Probleme hast, dann kontaktierst du halt den Kundenservice nicht über irgendwelche Telefone oder so, sondern du schreibst halt mit, du chattest halt mit denen direkt in der App und sie antworten dir da direkt und sagen, was ist die Bestellnummer, was ist das Problem, was ist los? Ja, ich komme gleich zurück und sage ihnen, was Sache ist und so. Es wirkt im Zweifel alles eher so ein bisschen angenehmer, ja, schon.
Interessant. Also ich glaube, ich habe ein total klischeehaftes Bild von China, ja, irgendwie so, also oder ein zweigeteiltes, irgendwie so total überfüllte Metropolen und ganz weite Reisfelder, ja, das ist mein ungebildetes Bild von China. Und ich habe jetzt aber öfters gelesen von Leuten, ich sag mal, die in Asien unterwegs sind, auch in China, die ganz anders reflektieren, wenn sie wieder zurückkommen und dir plötzlich das Gefühl vermitteln, dass du hier gar nicht so weit vorne bist, technologisch, wie du es vielleicht denkst.
Verdammt weit hinterher im Zweifel.
Ja.
Also ich glaube, es liegt halt auch ein bisschen daran, ein chinesischer Unternehmer meinte mal zu mir, naja, wenn man europäische Firmen hat, die in China irgendwas pitchen, die sagen, das ist mobile first, das verstehen die Chinesen nicht, weil sie sagen, hä, mobile first, was soll das bedeuten? Das ist alles mobile.
Ja.
Das ist halt eine ganz andere Perspektive auf die ganze Sache.
Ja. Also diese Mobile-Geschichte habe ich auch vor ein paar Jahren so erstmal angefangen. Also ich arbeite ja bei MoviePilot und ich weiß, dass wir einfach, wir sind ja von Deutschland in die USA expandiert und haben einfach irgendwann festgestellt, dass einfach die Hälfte, wenn nicht mehr Traffic halt einfach von mobilen Endgeräten auskommen. Und dann musst du halt wirklich diese Denkweise ablegen, die halt viele immer noch haben. Man entwickelt eine Webseite und macht dann, dass sie mobil auch gut aussieht. Ja. Das ist halt wirklich, wirklich verkehrt rum. So, und meine Frau hat ja ein großes Elternblog und Eltern und vor allen Dingen Mütter lesen das ja und die lesen es halt einfach morgens auf der Toilette oder so. Und wie liest man es morgens auf der Toilette? Mit dem Smartphone, ja.
Das ist aber auch so ein Ding, also allein die Tatsache, dass man noch über Webseiten redet, das wirkt in China so absurd. Also wenn ich überlege, ich war fast noch nie auf irgendwelchen chinesischen Webseiten. Mhm. Ich glaube, also das ganze Jahr jetzt über quasi gar nicht. Höchstens, wenn ich mir irgendwelche Regierungsinstitutionen kontaktieren musste.
Also du hast alles über WeChat das meiste abgewickelt.
Genau, du kriegst deinen ganzen Content kriegst du halt irgendwie über andere Netzwerke. Oder ich habe auch so eine News-App, über die ich halt so Kram noch reinkriege.
Ja.
Aber es ist halt, den Browser benutzt du quasi gar nicht.
Das ist interessant. Also das wird ja das, was du gerade beschreibst, wird immer so gern als Schreckensszenario an die Wand gemalt. Die Verabifizierung der Welt.
Ja.
Weil es wird ein bisschen so getan, als wäre das Web die Entwicklung der Menschheitsgeschichte und wenn das nicht mehr stattfindet, fühlst du dich dann dadurch eingeschränkt durch diesen Alltag, dass du ständig irgendwelche Apps benutzt oder ist dir das eigentlich egal, weil es funktioniert?
Mir ist es im Zweifel egal, aber für mich ist die größte Einschränkung halt, dass ich kein Twitter und so benutzen kann. Also mich stört das.
Was auch eher. Apps sind, ja. Also klar kann man die Webseite benutzen, aber auch da geht es um Apps eigentlich.
Ich glaube, ich nutze auch in Deutschland kaum Webseiten.
Ich ganz ehrlich. Ich denke gerade drüber nach.
Naja, also doch, wann gehst du mal?
Na, ich muss ganz viel, weil es für mich zur Technikarbeit gehört, irgendwelche Sachen nachzuschlagen. Aber eigentlich hat es stark abgenommen.
Also ich manchmal halt, wenn ich in Foren Sachen nachgucken muss, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Open Source System auf meinem Handy drauf, auf meinem chinesischen Handy, weil ich gerne eins hätte, das nicht unbedingt nach China telefoniert. Und wenn ich da irgendwelche Sachen im Forum nachgucke, das mache ich auch. Also ich habe auch schon noch einen Browser im Offen, also manche Tech, aber selbst, ich lese ja selbst meine ganzen Texte nicht mehr im Browser, sondern schmeiß die alle bei Pocket rein, weil ich halt bei Pocket nicht den ganzen Scheiß drumherum habe. Das ist halt eine App, wo du wirklich nur den Text und die Bilder siehst. Bilder ist manchmal so ein bisschen problematisch, aber du siehst halt wirklich nur den Text. Und das ist nicht nur so, ich habe einen Adblocker, das heißt, ich sehe ja die Werbung stört mich ja nicht mal, aber halt auch irgendwie sowas so, lesen Sie diese Texte noch und melden Sie sich bei diesem Newsletter an. Gucken Sie sich das tolle Logo an, was wir oben haben.
Also ich glaube, ich habe letztens, glaube ich, innerlich abgeschlossen mit Webseiten, als ich auf der Webseite, ich weiß nicht, es war SZ, glaube ich, war, hatte die offen, mir irgendwie einen Tee geholt, kommt wieder und dann steht da, es gibt eine neue News auf der Startseite, wollen Sie neu laden? Und ich denke so, was wollt ihr denn? Also stell dir mal vor, das ist jetzt blöd, dieser Vergleich, du hast die Zeitung in der Hand und die Zeitung sagt, bitte knicken Sie mich zusammen und klappen Sie wieder auseinander. Ja, ich will doch diesen Text da lesen.
Das macht nicht nur SZ, also ich habe das auch, mir ist das bei mehreren Seiten aufgefallen, das ist noch ein Grund mehr, das einfach alles nicht auf der Webseite zu lesen. Ich habe auch wegen solch, wenn mir die Zeitung sowas auf deren Webseite antut, dann habe ich auch immer weniger Mitleid mit denen, wenn Twitter die Seite nur noch bei sich im eigenen Browser öffnet und die keine Klicks mehr kriegt. Ich sage mir, das ist mir egal in dem Fall, weil ich will nicht auf eure Website. Ich will euch zeigen, dass ich das scheiße finde.
Ja. Also ich nehme an, das wird sich auch noch verändern. Also so Webseiten wie Medium.com und so, das ist so eine relativ bekannte Blog-Webseite, ist auch schon irgendwie das falsche Wort, aber es gibt immer mehr Seiten, die ja sehr textzentriert geworden sind.
Medium finde ich auch ziemlich gut. Ja. Aber für mich ist einfach der Workflow mittlerweile geworden, dass ich alles bei Pocket reinschmeiße. Einfach weil das den Vorteil hat, die Sachen, die ich halt gelesen habe, archiviere ich halt. Das heißt, ich habe quasi ein Archiv von allen Texten, die ich gelesen habe, das jetzt mittlerweile 2 Jahre zurückgeht oder so.
Ja.
Also das heißt, wenn ich mich an irgendeinen Text erinnere und noch irgendwie weiß, auf welcher Seite das war oder ein Stichwort mir noch einfällt dazu, dann kann ich da noch einfach suchen und kann das relativ schnell wieder raussuchen.
Da fällt mir, genau, 2 Themen will ich noch mit dir besprechen. Wir haben sind nämlich schon weit fortgeschritten in der Zeit. Das eine ist, ich musste letztens an dich denken, als ich im Restaurant neben der chinesischen Botschaft essen war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es ein chinesisches Restaurant.
Ich hörte, das sei sehr gut.
Genau, das ist kann man sehr empfehlen. Das ist also hier in Berlin, neben der Botschaft. Mir fällt jetzt der Name natürlich nicht ein. Ich nehme an, man erkennt dadurch, dass es gut ist, weil da sehr viele Chinesen drin sind, dann kann es nicht so schlecht sein. Und normalerweise gehe ich da abends essen und die haben auch so diese großen runden Tische, die man irgendwie in der Mitte drehen kann. Da weiß ja immer nicht, ist es jetzt eine Touristenattraktion oder nicht. Das ist familienbetrieben, glaube ich. Und letztens war ich da mal Mittagsessen, was ich da noch nie war, mit einem Freund. Und wir waren die einzigen Deutschen dort und der Rest war, ich glaube, es waren fast alles Chinesen und zwar wirklich viele. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben, und du kennst es ja nun ständig, das Gefühl, total in der Unterzahl zu sein, also so kulturell. Weil ich habe auch gemerkt, irgendwie habe ich so die, ich habe ja Essen bestellt und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe auch die europäisch zubereitete Variante bekommen, während die anderen alle viel mehr so aus den Schüsseln gegessen hatten und so ganz viele. Das fand ich toll. Also das kann ich nur sehr empfehlen, wenn man mal so das chinesische Essen ausprobieren will. Und das andere Thema war genau, also wir haben das letzte Mal, als wir uns hier in Folge 8 getroffen haben, hast du ja schon gesagt, was du vorhast. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, was du als nächstes vorhast, weil das nämlich auch spannend ist.
Ich gehe jetzt, also erstmal bin ich jetzt gerade ein bisschen in Berlin, um Käse zu essen, Kaffee zu trinken.
Brot
zu essen, die ganzen Dinge, die man in China nicht kriegt.
Ja.
Und dann gehe ich wieder ins Ausland. Und zwar nach Großbritannien für 2 Jahre, um dort an der University of Oxford meinen Master zu machen. Also ich werde einen MPhil in internationalen Beziehungen machen. Das heißt, es wird relativ forschungslastig für mich selber. Also ich werde wohl relativ viel an meiner eigenen Masterarbeit arbeiten und ja.
Hast du schon ein Thema?
Ja, das muss man muss bei seiner Bewerbung schon sein Thema mit einreichen. Mhm. Was für mich problematisch war, weil ich mir 5 Tage vor der Bewerbungsfrist überlegt habe, dass ich doch gerne nach Oxford gehen würde. Und was ich mir dann da innerhalb von 5 Tagen aus den Fingern gesogen habe, war, dass ich über internationale Normen im Bereich Cybersecurity schreiben möchte. Also es gibt eine Theorie für internationale Beziehungen, da gibt es so 3 relativ große Theorien. Eine ist der Konstruktivismus, der besagt quasi, dass Interaktion zwischen Staaten ein bisschen funktioniert wie Interaktion zwischen Menschen. Also dass nicht alles nur rational belegbar ist, sondern dass es quasi, und auch nicht alles im Sinne von, dass die eigenen Staaten ihre eigenen Werte, also die nicht nur sich selber beschützen wollen, sondern dass es zum Beispiel Werte gibt, wo die Staaten irgendwann sagen, dass es einen Konsens gibt, dass es etwas, was erstrebenswert ist, dass die Staaten das dann danach dann streben. Also das ist quasi so, ja, also das ist wie mit Menschen funktioniert. Oder auch, dass zum Beispiel, wenn zwei Staaten anfangen miteinander zu interagieren, wenn das dann irgendwie schlecht anfängt, also dass man irgendwie quasi auf dem falschen Fuß beginnt, dann kann sich das auch sehr, sehr lange in den Beziehungen widerspiegeln, dass man einfach schlecht angefangen hat. Und wie bei Menschen, also es hat Staaten nicht rational agieren, sondern das ist alles sehr, wie bei Menschen halt auch funktioniert. Und in dem Sinne gibt es dann auch die Normentheorie, dass man eben sagt, es gibt Normen, dass es quasi bestimmte Verhaltensweisen gibt, die von der internationalen Gemeinschaft als akzeptabel anerkannt werden. Und beim Bereich der Cybersecurity ist es ja nun so, dass das etwas ist, was sich relativ schnell entwickelt und das Völkerrecht sich sehr langsam entwickelt. Das heißt, es gibt keine internationale Rechtslage irgendwie dazu. Und was ich mir halt gerne anschauen würde, ist, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie sich Staaten verhalten, was die Äußerungen von irgendwelchen Präsidenten und so angeht, aber auch was auf Konferenzen offiziell und so gesagt wird, gibt es offiziell irgendwie Normen, gibt es irgendwie quasi Verhaltensweisen, die die Staaten implizit und informell unterstützen, dass sie sagen, das ist etwas, wie man sich verhalten sollte. Zum Beispiel gibt es extrem viel Kritik aus den USA an der Tatsache, dass China irgendwelche Unternehmen hacken würde. Was spannend ist, wenn man sich überlegt, dass es bei weitem nicht so viel Kritik daran gibt, dass China garantiert auch den US-amerikanischen Staat die ganze Zeit hackt. Das heißt, das ist so ein bisschen die Frage, Moment, heißt das, es gibt jetzt einen impliziten Konsens, dass es okay ist, sich gegenseitig als Staat so zu hacken, aber dass wir bitte die Wirtschaft in Ruhe lassen sollen? Und wie ist die Rhetorik, wenn die Leute darüber reden, wie diese Staaten, also wenn zum Beispiel irgendwelche Staatsserver gehackt werden? Oder hat das vielleicht auch politische Gründe, dass man die Schwäche nicht zugeben will oder so? Und das ist da dann aber irgendwie informell, dass da ein bisschen, oder dass dann ein bisschen Gesetz darüber geredet wird. Also das ist so, das ist das Thema. Ich weiß auch selber noch nicht genau, wie das funktionieren soll, aber die Leute, die meine Bewerbung gelesen haben, scheinen zu glauben, dass das irgendwie möglich ist, von daher.
Das klingt für mich auch durchaus nach einer Forschungsfrage. Also mich erinnert es noch daran, dass, ich weiß nicht, ob die Folge gehört hast, letztens war ja die Ed Inschka bei mir, die Insa, und die hatte für ihre Bachelorarbeit hat die über, ich glaube, die hat Framings untersucht. Ich kannte den Begriff.
War das mit der Flüchtling? Mit den Flüchtlingen?
Ja, genau.
Ja, doch, das hast du gehört. Ja.
Genau, das fand ich, ne, wo es eben darum ging, was gibt es für Argumentationslinien in verschieden geprägten Ländern. Das fand ich auch sehr. Daran erinnert mich das. Also halt so zu untersuchen, welche Aussagen werden wo getroffen und warum und ja.
Ja, das Ding im Konstruktivismus ist halt, dass sie dann halt auch, der Konstruktivismus würde dann halt auch sagen, naja, das geht halt nicht nur um die Aussagen, sondern diese Aussagen werden halt auch Regeln. Das heißt, gerade weil da eine internationale Rechtsgrundlage fehlt, finde ich es halt spannend, mir das anzuschauen, weil dann quasi die informellen Regeln, es wird irgendwelche Regeln geben, also es macht ja nicht jeder, was er will, also würde ich jetzt mal sagen, also es gibt auch Leute, also man sagt auch vielleicht, naja, internationale Gemeinschaft ist Anarchie, jeder macht, was er will, aber also prinzipiell sagt man ja schon, es gibt irgendwelche Regeln, denen das Ganze folgt, und die Frage wäre halt, was sind die Regeln in diesem Bereich, weil es da halt noch nichts Offizielles gibt, was irgendwie niedergeschrieben ist, das heißt, es ist halt umso wichtiger, vielleicht zu verstehen, was man, an welche Limitationen da städtliches Verhalten hat. Im Umgang mit anderen Staaten.
Also ich freue mich jedenfalls sehr darauf, mit dir irgendwann du bist wieder aus Oxford zurück, die Folge aufzunehmen. Und nachdem du uns schon jetzt so von sozusagen hinter den Kulissen aus China berichtet hast, dann mal einen Einblick in Oxford zu bekommen.
Oh Gott,
ja. Was auch immer du dann erzählen darfst. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Jetzt können wir ja doch noch kurz über das Essen reden. Was vermisst du am meisten an chinesischem Essen, wenn du hier bist?
Streetfood?
Ja, Streetfood. Kannst du das mal erklären? Weil ich glaube, es ist so ein Begriff, den kennt man so ein bisschen. Aber was heißt das, Streetfood?
Streetfood bedeutet, dass ich rausgehe und es verschiedenen Ecken immer Leute mit so fahrbaren Ständen gibt, die irgendwas an Essen verkaufen. Das verändert sich so im Laufe des Tages. Also es gibt Sachen, die gibt es so zum Frühstück, manche gibt es so zum Abendessen. Also du gehst halt einfach raus und hast im Freien quasi Stände, an denen die Essen verkauft wird, für relativ wenig Geld, größtenteils frisch zubereitet. Und das isst du dann halt im Gehen oder im Laufen oder so. Und zum Beispiel, was mir sehr, sehr fehlen wird, ist, dass es so Straßenbarbecue gibt. Die Leute haben dann halt so einen länglichen Grill. Daneben ist dann so ein ausklappbarer Tisch, ein relativ großer, auf dem ganz viele verschiedene Spieße sind. Du hast halt Schaschlik-Spieße mit Tofu dran, ganz viel verschiedenes Fleisch, diverses Grünzeug. Und du suchst dann halt deine Sachen so aus, gibst denen das, sie würzen das dann ziemlich krass. Und kriegst es halt gebraten und setzt dich dann da irgendwie hin, trinkst ein Bier und isst halt dein Barbecue. Andere Sachen sind irgendwelche gedämpften Teigtaschen mit Fleisch drin. Was gibt es noch? Oh, es gibt so viel. Es gibt irgendwie, manche verkaufen einfach nur so gebratenes Fleisch. Einfach, es gibt zum Beispiel in Kunming, wo ich jetzt gerade war, gab es auch frische Obstsäfte relativ viel. Das war ziemlich geil. Es gibt so eine Art Pfannkuchen, die dann halt irgendwie aufgerollt werden, ist dann irgendwie Bacon und, also nicht richtiger Bacon, ist dann Fleisch drin und Salat und wie andere Soßen und sowas, also ja, das wird mir definitiv fehlen. Das ist halt einfach auch dieses, du gehst halt raus und kannst relativ problemlos eine Kleinigkeit essen und die dir einfach holen. Das ist sehr, sehr angenehm.
Ich überlege gerade, also es gibt ja hier in Berlin, gibt es so eine, ich war da wirklich noch nicht, gibt so eine Wiese, so eine Bekannte, die wirst du wahrscheinlich kennen. Es gibt irgendeine, heißt es nicht sogar Thai-Wiese? Es gibt irgendeine Wiese, also das ist keine chinesische, aber es gibt irgendeine Wiese in Berlin, wo viele Leute Essen zubereiten. Ich war da aber, wie gesagt, noch nicht. Deswegen habe ich nur von gehört, das könnte was für dich sein.
Ja.
Das soll so halblegal sein oder irgendwie so, aber alle kennen das.
Halblegal klingt gut. Nein, weil das Ding ist, also das Ding ist, die chinesische Regierung geht jetzt gegen Streetfood vor, weil sie glauben, es ist unzivilisiert. Mhm. Und ich denke dann immer, ja, aber wenn man sich jetzt Berlin anguckt, sobald ihr Hipster habt, kriegt ihr auch wieder Streetfood. Das kostet halt nur irgendwie 10-mal so viel. Das kommt halt irgendwie alles wieder, aber halt eher so ein bisschen.
Das heißt dann Manufaktur, ja.
Genau, das heißt dann Craft Beer.
Ja.
Von daher. Weiß ich nicht. Also wenn es halblegal ist, dann ist es tendenziell ist es eine gute Sache.
Also ich glaube, es ist keine Hipster-Wiese. Also da bin ich mir relativ. Okay. Ich glaube, die Ada Blitzkrieg, die ist da, glaube ich, ganz begeistert von mir.
Oh, okay, dann sollte ich dich vielleicht mal fragen.
Und was hast du dort, hast du eben schon angedeutet, vermisst von deinem deutschen Essen?
Käse,
ja.
Kaffee, Brot, richtiges Brot.
Ich kann ja kurz sagen, als wir eben in der Küche angekommen sind, warst du ganz begeistert, dass wir hier eine echte Getreidemühle haben. Yeah. Wir haben schon verabredet, dass du deinen Roggen hier bald mahlen kannst.
Genau, ich werde ein richtiges deutsches Schwarzbrot machen. Ja. Schokolade fehlt mir auch. Also die kriegst du auch nicht wirklich. Also seit ich das erste Mal in China war, esse ich nicht mehr wirklich so süße Schokolade, also nicht mehr so krass. Ich habe dann angefangen, sehr viel dunkle Schokolade zu essen, weil man halt, wenn man das ein Jahr lang gar nicht hat, dann muss man sich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ja, das sind so die Sachen im Wesentlichen. Also vor allem Käse ist halt echt problematisch. Man kriegt halt Milchprodukte generell nicht so gut. Es gibt auch keinen ungesüßten Naturjoghurt, also man kriegt nur süßen Joghurt. Milch ist extrem teuer, was halt auch problematisch ist irgendwie. Es ist auch. Die meisten Wohnungen haben keinen Ofen. Ich konnte meine Mitbewohner nicht überreden, gemeinsam in einen zu investieren. Das heißt, du konntest auch nicht backen. Das heißt, ich mache sehr viel im Ofen irgendwie so mit irgendwie einfach Gemüse so ein bisschen anrösten oder irgendwelche Gratins und irgendwelche Aufläufe und sowas. Das geht halt einfach alles nicht. Das hat mich auch schon ziemlich gestört.
Interessant, oder? Wie stark man geprägt ist und wie schwer das einem fällt, sich also wirklich umzustellen.
Ja.
Also ne, es bleibt halt so diese diese Aufwachsvorprägung bleibt halt einfach. Ne?
Ja, das ist schon schwierig.
Ja, ist interessant.
Finde ich auch spannend.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob das. In Frankreich hatte ich nicht so krass Sachen, die mir gefehlt haben, eigentlich.
Ja, aber der Unterschied ist halt auch nicht so krass.
Du hast auch kein Brot. Also nicht kein dunkles. Du hast halt Baguette, aber es ist halt Weißbrot.
Ja, ich war ja gerade auf dem Backkurs und habe auch viel über die französische Backkunst gelernt und dass die auch völlig andere Mehle dort haben als hier. Ja. Das wusste ich nämlich gar nicht. Die werden auch ganz anders zusammengestellt und auch in Italien. Weswegen zum Beispiel man in Deutschland kein französisches Baguette backen kann. So einfach. Es sei denn, man bestellt sich französisches Mehl irgendwie.
Genau.
Ja, aber kein dunkles Brot.
Genau. Deswegen, ich bin gespannt, wie es in England wird, weil ich habe irgendwie so ein Ding, wo ich in den Länder ziehe, in denen ich vorher nie war, wirklich. Also das hatte ich mit Frankreich. Ich bin nach China gezogen 2011, war noch nie da gewesen. Ja. Und gut, ich kenne London, aber so richtig in England war ich auch noch nie.
Ja, London ist ja auch sehr, sehr verhipstert. Ne?
Genau.
Also das ähnelt sich dann, glaube ich, auch sehr. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du so vom Alltag eher berichtest.
Ich auch.
Dann danke ich dir wirklich sehr herzlich für deinen Besuch. Es war sehr spannend, so ein Update zu bekommen. Und wir können uns ja schon mal lose für in 1-2 Jahren wieder verabreden.
Ja, danke, dass du mich hier hattest. Ja.
Bis dann, tschüss.